die Kack- und Sachgeschichten. Heute mit Disneys Mulan. Also dem alten, dem Cartoon. Neben allerlei nostalgischer Träumerei widmen wir uns dem historischen Hintergrund der Geschichte. Mulan basiert auf einer uralten asiatischen Volkssage, die in einigen Varianten kein so glückliches Ende nimmt wie der Disney-Film. Übrigens, die Hunnen haben damit tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Aber hört selbst. Diese Folge haben wir im April 2020 für die gemeinnützige Internetplattform Quarantänehelden in deren Podcast-Kanal veröffentlicht. Jetzt auch hier für die Kack- und Sach-Abonnenten. Möge diese Folge euren Ohren Freude bereiten und unserem Haus Ehre bringen. Hier ist der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen beim Quarantänehelden-Podcast. Wir sind die Kack- und Sachgeschichten und freuen uns wahnsinnig, diesen Channel heute zu kapern. Yeah. Mein Name ist Fred, ich bin professioneller Moderator und Medienfuzzi und ich begrüße mit mir im virtuellen Kack- und Sachstudio, denn wir dürfen uns alle ja jetzt in echt nicht mehr treffen. Räumliche Distanz ist ja angesagt. Deswegen zum ersten Mal heute via Telepräsenz im virtuellen Studio begrüße ich bei mir den lieben Tobi.
Moinsen.
Cutter.
Ja.
Mensch der Videos und Filme.
Medienhure.
Also Editor man so nennt man es ja auch. Also du schneidest Filme.
Ja, Werbung genau. Hauptsächlich.
Außerdem mit mir hier im virtuellen Studio der Richard. Hallo.
Hallo. Heute in komplett virtuell, weil meine Technik zu beschissen ist, als dass ein Video funktionieren würde mit Internetleitung.
Ja, genau. Wir können uns.
Ich habe mich gerade nochmal ausgestellt, weil Fred gerade die ganze Zeit schon so klang, als wäre am zweiten Stimmenbruch und ja.
Ja, diese Details sind für den Quarantänehelden-Podcast sicherlich unwichtig.
Nein, das ja, stimmt. Ey, das ist auch für uns. Ey, nein, ich finde das wichtig, weil das ist für uns alle jetzt hier eine neue Erfahrung. Sowohl für uns drei, die wir hier sitzen, als auch wahrscheinlich für die meisten der Hörer. Ja. So voll eingesperrt zu Hause sein und ausschließlich Online-Präsenzen als Sozialkontakte zu haben. Also, ich finde das schon nicht unwichtig.
Ja. Ich finde das also eigentlich auch, weil das beeinflusst halt doch wirklich die Art, wie wir halt hier aufnehmen. Weil ich könnte jetzt natürlich, also sagen wir es mal so, würde ich im Studio sitzen, hätte ich jetzt Fred unterm Tisch in die Eier getreten. Jetzt kann ich nur sagen, genau. Ich in die Eier getreten.
Ja, genau. Richard, ich Fred nimmt zum ersten Mal seit 3 Jahren ohne Suspensorium auf.
Ich wollte dich ja gerade vorstellen, du bist Profifotograf, wie wir alle drei studierter Filmfuzzi und ehemaliger Filmkritiker.
Ganz recht.
Günther. Ganz recht.
Lass mich noch kurz meinen weißen Schal zu.
Ich muss kurz mein Monokel richten.
Das hat sich
der Monopoly-Mann so der Filmwelt.
Das sehr, sehr sympathisch.
Ganz recht.
Okay, klasse.
Also, wir müssen den Leuten hier den richtigen Eindruck von einem gleich vermitteln.
Ja.
Weißt du, Tobi wird als Nutte betitelt. Ich bin, wie gesagt, der monokeltragende Filmkritiker mit meinem weißen Schal und meinem Glas eingelegten Gurken hier.
Also an alle, die uns zum ersten Mal vielleicht hören und gerade kennenlernen, da draußen kurz zu uns, die Kack- und Sachgeschichten. Wir sind ein Podcast, es gibt uns seit 2016 mittlerweile. Wir reden über Filme, Serien und ich sag mal fiktive Welten. Wir machen aber kein normales Film-Review, also wir labern nicht einfach nur über irgendwelche Filme, sondern wir sind dafür bekannt, dass wir knallhart uns eingraben in diese Welten, sie knallhart analysieren, recherchierte Fakten darbieten, historische, wissenschaftliche Backgrounds liefern und ganz viel Bier trinken.
Das Letzte ist so, vor allem erwähnenswert.
Vor allem dann auch und so wunderbare Sprüche benutzen wie, uns gibt es mittlerweile seit 2016. Also 2018 gab es uns nicht seit 2016, das ist erst mittlerweile so, dass es uns genau. Seit 2016 gibt.
Wollte gerade sagen.
Das ist auch, dein Maul.
Das ist auch, Fred ist auch immer ganz groß darin. Wir waren jetzt dieses Jahr auf Deutschland-Tour und Fred war auch immer sehr gut darin, das gleich als Anfang zu betiteln als unsere weltweite Deutschland-Tournee.
Ja, unsere weltweite Deutschland-Tournee,
man sieht, wir rennen, bevor wir gehen.
Halt auch ausgefallen ist.
Wunderbar. Ja, mal ganz kurz zu dem Kanal, den wir hier übernommen haben heute, Quarantänehelden, das ist eine Website, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Hilfe braucht oder auch wenn ihr Hilfe anderen geben könnt in dieser Zeit gerade, in dieser Krise. Und wie heißt der gute Mann, der das ins Leben gerufen hat? Tobi, du hattest Kontakt zu ihm.
Der
Niki war das, ne?
Genau, der Niklas hat mich angehauen von Arm aber sexy. Kenne ich von früher noch so über ein paar Umwege, Cousin von einer Bekannten und so weiter. Und der hatte uns angeschrieben, beziehungsweise der hatte Kai, unseren Tourmanager, angeschrieben, ob wir da Bock drauf hätten. Und ein Telefonat später haben wir gesagt, machen wir auf jeden Fall.
Geiler Scheiß.
Ja. Ja. Die Geschichte hätte spannender sein können, war sie aber nicht.
So funktioniert das in der Podcast-Welt. Man verabredet sich in der Regel und dann wird aufgenommen. Es ist immer ziemlich unfair. Ja. Wir können es natürlich ein bisschen ausschmücken. Also als Tobi gerade ein brennendes Kind gerettet hat aus einem Krankenhaus.
Ja genau, als ich Oberkörper frei im Regen stand und das Kind gerade unterm Arm hielt, das ich aus dem brennenden Bus zog.
Das Kind brannte selber auch.
Genau, das Kind brannte noch unter meinem Arm, aber das war kein Problem, denn dort war es sicher. Jedenfalls erreichte mich dort ein Herold, geritten auf einem brennenden Pferd, und brüllte mich an: Der Niklas von und zu Leipzig möchte mit mir eine Folge aufnehmen.
Und ich sagte: Ja, werter Herr, zeigt mir seine Emporen und ich werde zur Tat schreiten.
Ja,
und er zog eine goldene Banderole heraus mit der Inschrift der Stadtväter, auf der stand: Mögen sich alle lustigen Podcaster zusammenfinden zu einer epischen Folgensammlung, die dann unter den Quarantänehelden bekannt sein wird. Und ich sendete meine Eule hinfort und drei Tage später bekam ich Antwort.
Ja, das dauert jetzt noch frisch.
Egal, ob ihr da draußen Hilfe anbieten könnt oder braucht, ganz wichtig vor allem für alle, die Hilfe brauchen. Und wenn es nur bei so einem Scheiß ist wie mal einkaufen gehen, na, dann meldet euch bei Quarantänehelden auf der Webseite und tragt euch da ein. Wunderbares Projekt.
Ja, definitiv. Können wir nur so unterschreiben.
Quarantänehelden.org ist die URL. Ja. Allerdings haben wir jetzt halt auch gesagt, dass wir jetzt, abgesehen von diesem wichtigen Hinweis jetzt, jetzt mal auf das Thema scheißen wollen, weil wir sind nämlich auch hier. Nein, ey, wir sind nicht nur hier, weil wir Quarantänehelden unterstützen, sondern wir sind halt auch hier, weil wir euch ein bisschen ablenken wollen und euch einfach ein bisschen Spaß und Zerstreuung bieten wollen in diesen Zeiten, wo man halt zu Hause hocken sollte.
Darf, wie ich finde.
Darf, soll.
Ich bin einer der Menschen, der gerne zu Hause rumhängt. Ich mag es.
Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen.
Ehrlich gesagt, ich mag das auch ganz gerne. Das Problem daran ist halt einfach nur, kennt er das so nach dem Abitur? War ja auch plötzlich, bist du zur Uni angenommen wurdest, war ja jeder Tag plötzlich Samstag. Jetzt ist es so, als wäre jeder Tag Sonntag. Ja, das und das geht mir ein bisschen auf die Eier langsam.
Es ist ja, ich finde, es ist nichts Falsches daran, auch in Krisen irgendwie zu versuchen, was Positives für sich selber rauszuziehen. Ey, ich kann jetzt all die PC-Spiele zocken, zu denen ich sonst keine Zeit habe.
Geht mir ähnlich. Ich habe mir das neue Doom geholt und habe jetzt auch schon fleißig gespielt, aber irgendwie ist dann auch immer dieser, es hat so einen faden Beigeschmack manchmal. Ich spiele zwar und das macht mir Spaß, aber immer so dieses, eigentlich habe ich das gerade nicht verdient, aber ich mache es jetzt trotzdem.
ich finde das ganz geil. Ich habe jetzt Star Trek Next Generation Staffel 2 fast durch. Also das ist eine gute Zeit, finde ich. Also jetzt hat man mal wenigstens Zeit, Star Trek zu gucken.
Oh, ich habe jetzt auch endlich angefangen, Tobi.
Wir wollen ja heute, geil, ey, jetzt wären sie doch noch Trekkies, jetzt wären wir doch endlich noch alle Freunde, wunderbar.
Jetzt wären wir, ja, der richtige Podcast, der es sein sollte, ne?
Wir wollen nicht über Commander Data und Co. sprechen, wir wollen auch nicht über Doom sprechen oder über andere illustre Spiele, sondern...
Keine Ahnung, was du vorbereitet hast.
Wir haben uns für die Quarantänehelden jetzt eine wunderbare Folge ausgesucht und zwar sprechen wir über den Film Mulan. Ja, hat mit dem Coronavirus, eins gemein. Das kommt beides aus China.
Naja, die Handlung spielt in China.
Naja, der Film kommt nicht aus China. Der Film, über den wir sprechen, der kommt in Amerika, aus Amerika.
Ja. Die Handlung spielt ursprünglich in China, genau. Wir haben bei uns im Podcast, liebe Neulinge, haben wir ein kleines Ritual. Und damit fangen wir jetzt an. Lieber Tobi, kommt ein Alien auf die Erde. Wie würdest du ihm als völlig Unwissendem erklären, was ist Mulan?
Ja, Mulan ist ein US-amerikanischer Zeichentrickspielfilm aus dem Hause Disney. Wer auch immer da Regie geführt hat, spielt überhaupt keine Rolle, denn es ist von Disney.
ja, Mann.
Darin geht es um die junge, kluge, hübsche Mulan, die den Kriegsdienst ihres Vaters übernimmt und dort in einer Welt voller Männer versucht, als heimliche Frau die bösen Attacken der Hunnen auf das chinesische Kaiserreich zu verhindern.
Unser Ritual hat ja auch einen zweiten Teil. Richard, du als ehemaliger professioneller Filmkritiker, ist das ein guter Film?
Boah, jetzt konntest du, lass mich kurz meinen Schal lockern. Ehrlich gesagt, ja. Also Mulan ist ein bisschen damals ein bisschen zerrissen worden oder ein bisschen nicht wertgeschätzt worden, weil der sehr einfach nur auf die viele Kritiker halt so auf die visuelle Schiene gegangen sind und gesagt, er sieht bombastisch gut aus und Co. Ich sagen muss immer, das ist immer leider so ein kleines Armutszeugnis, wenn man im Film immer einfach nur seinen schönen Look halt irgendwie hergibt. Bei einem Animationsfilm ist das natürlich um einiges halt geiler dann natürlich noch. Oder da ist es halt wirklich ein Qualitätsmerkmal, so würde ich das jetzt mal unterschreiben. Aber für das, was er ist und für das, was er zeigt und für das, was Disney zu dem Zeitpunkt halt auch durchgemacht hat, ist es sogar ein sagenhaft guter Film, weil er einer der wenigen Disney-Filme ist, in denen Disney mit seiner eigenen Formel mal gebrochen hat. Und vor allen Dingen war es so ein typischer Schuss ins Blaue mal wieder. Weil so andere Projekte, die geplant waren, die dann verwirklicht wurden, wie halt so Ariel und zum Beispiel König der Löwen und sowas, die haben den Weg geebnet, damit Disney dann zu dem Animationsstudio gesagt hat, jetzt habt ihr einen Freifahrtsschein, macht mal. Und die haben sich halt ein geiles Thema dann halt rausgesucht und haben einfach mal gegen die Disney-Formel geballert. Und das zeichnet Mulan halt heutzutage sehr aus. Das war ja ein Riesenhype auch, 98 damals, der Film.
Hm. Jedenfalls die Szechuan-Soße, Alter. Ja, Mann. Die Szechuan-Soße aus Rick and Morty, Mann. Die kommt aus der Zeit von Mulan.
Das war eine Aktion von McDonald's. Die Werbespots sind heute noch online bei YouTube. Die sind mega witzig.
Ja. Ich bitte um eine kurze und prägnante Beantwortung der Frage, inwiefern hat der Film mit der Disney-Formel gebrochen?
Ich gebe mal nur einen Auswurf, vielleicht greift Tobi das ja dann noch gleich auf, und zwar Damsel in Distress, die Jungfrau in Nöten. Format, was also von Disney mehr oder weniger halt wirklich geschröpft wurde, bis das Euter leer war, ist in dem Film komplett weg.
Ja. Also wir haben hier im Gegensatz zu zum Beispiel Ariel und so weiter, sagen wir mal anders, gleich ist, wir haben eine weibliche Protagonistin. Der große Unterschied ist, die, so schräg das bei dem Thema auch klingt, aber die Männer, beziehungsweise der Bezug von Mulan zu Männern spielt keine sonderlich große Rolle. Also es geht nicht darum, dass Mulan irgendwie versucht, einen Typen kennenzulernen und ihr Leben besser wird, wenn sie sich verliebt, beziehungsweise wenn sie den Typen kriegt, wie zum Beispiel bei Ariel, die ja im Prinzip ihr Leben riskiert dafür, den Typen kennenzulernen. Dornröschen, die nur leben kann, weil der Typ auftaucht. Schneewittchen, die nur leben kann, weil der Typ auch auftaucht und so weiter. Und hier haben wir jetzt halt Mulan, die im Prinzip für sich alleine steht. Also die gibt sich zwar als Kerl aus, weil die historischen Begebenheiten das verlangen, aber sie verliebt sich ja auch in diesen General, aber das spielt im Prinzip keine Rolle für die Handlung, ob die sich jetzt verliebt oder nicht. Darum geht es gar nicht. Sie braucht ihn nicht, um glücklich zu werden.
Da werden wir später noch im Detail drauf gehen.
Sie halt auch in das war ziemlich revolutionär. Also es ist auch heute eigentlich noch für einen Kinderfilm mit der weiblichen Figurenkompatibilität in Hollywood halt zu brechen, weil selbst zu dem Zeitpunkt gab es schon taffe Frauen, aber halt auch immer nach maskulinem Vorbild. Und Mulan hat das komplett über den Haufen geworfen halt damals.
Da werden wir uns nachher auf jeden Fall auch noch draufsetzen auf das Thema. Ich würde, wie wir das gerne so häufig machen, um warm zu werden, auch für die, die den Film vielleicht lange nicht gesehen haben, eine grobe Handlungsanalyse machen.
Ach, und ganz kurz, er war natürlich auch mega selten oder eine Besonderheit damals schon, weil es war der erste Disney-Film, der halt mal aus Fernost kam. Ne? Also der nicht in Südkorea nur gezeichnet wurde von Kindern, sondern der halt auch wirklich das Thema Fernost behandelt hat, in irgendeiner Art und Weise halt.
Ja, also
hattest du ja oftmals bisher die europäischen Märchen.
Genau, und halt auch europäische Settings, wie zum Beispiel bei Herkules oder ähnliches.
Ja. Zur Handlung. Das Opening von Mulan wird tatsächlich von vielen Leuten gelobt, weil man da in wenigen Bildern, in wenigen Sekunden gleich super schön das Setting des ganzen Films gezeigt kriegt. Wir befinden uns im frühmittelalterlichen China. Ja. Mulan, ein cleveres und aufgewecktes Mädchen, soll zur Heiratsvermittlerin, um eine ordentliche Ehefrau zu werden und ihrer Familie so Ehre zu bringen.
Völlig normale Sachen.
Also
zu der Zeit tatsächlich, ja, komme ich nachher nochmal zu.
Ja. Ja. Sie verkackt es, ja, und wir ahnen bereits, dass das nicht ihr Weg ist. Ja, wo sie mit dieser komischen Grille da bei dieser Heiratsvermittlerin ankommt und es endet damit, dass das Haus in Flammen steht und die Heiratsvermittlerin den Tee in der Fresse hat.
Kriki.
Aber man muss dazu sagen, also das ist nicht der Anfang des Films, ne? Der Anfang des Films ist die chinesische Mauer, wo die Hunnen angreifen. Und so ein Lauffeuer entzündet wird, wo der chinesische Soldat dann noch sagt, jetzt weiß ganz China, dass ihr kommen werdet, und der Böse halt dann noch sagt, besser so. Die erste Etablierung in diesem Film ist nicht Shen Yu, genau. Also die erste Etablierung in diesem Film ist nicht Mulan ihre Position innerhalb der Gesellschaft, sondern das erste, was wir in diesem Film sehen, ist der Böse und wie krass der ist. Und darüber möchte ich mit euch später nochmal sprechen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, die Hunden fallen in China ein. Der chinesische Kaiser will aus jeder Family einen Mann ins Militär einziehen. Da in Mulans Familie der Vater der einzige Mann ist, muss er gehen. Ja. Er ist ein Veteran, aber er ist halt echt alt, er humpelt. Also wir ahnen, wenn der in den Krieg muss, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Ja. Des Nachts verkleidet sich Mulan, die Angst um ihren Vater verständlicherweise hat, als Mann, stiehlt sich aus dem Haus, um selbst anstelle ihres Vaters ins Heer einzutreten. Die Familie bemerkt das sehr schnell. Ich glaube, sie bemerken es sogar auf der Stelle, als sie weg ist, weil sie ja das Pferd noch mitnimmt und mit viel Saus und Braus da vom Hof reitet. Die Familie bemerkt das, stellt aber fest, dass sie ihr überhaupt nicht helfen können. Denn wenn sie jetzt zum Militär gehen würden und sagen würden, ey, das ist unsere Tochter, das ist eine Frau, würde sie umgebracht werden, was ich auch krass finde. Also die Todesstrafe würde ihr dann drohen. Ja. In ihrer Verzweiflung bittet die Familie dann die Urahnen um Hilfe. Also scheinbar ist das in China so ein Ding, dass jede Familie eine Hütte hat mit so Fabelwesen, die ihre Urahnen repräsentieren.
Habt ihr das im Schwabenlände nicht?
Ich bei mir im Schwabenländle? Ha klar, da hat jeder Seitrechle. Hey, das Wort gibt's nicht. Ich glaube, das Wort habe ich erfunden. Ja. Die Urahnen, diese mystischen Urahnen, möchten einen mächtigen Drachen zu Hilfe schicken. Durch ein Missgeschick wird aber der tollpatschige Mushu gesandt. Die Hauptfigur in diesem Film.
Tatsächlich, ja. Der stiehlt echt allen die Show.
Ja. Der kleine Drache, im englischen Original übrigens gesprochen von Eddie Murphy, im Deutschen
von seinem perfekten Pendant Otto Walkes.
habt ihr den mal im Original gesehen?
Ja, ich habe den gesehen und der klingt halt, also ich habe mir heute Original, ich habe mir in Deutsch und dann nochmal in Englisch angeguckt, einfach für die Unterschiede. Und es ist echt erstaunlich, weil Mushu ist halt im Film Mulan, ist halt einfach nur der Esel aus Shrek.
Ja, absolut. Und ich muss sagen, so ein großer Fan von Otto Walkes ich auch bin. Und wie geil ich Mushu fand, Eddie Murphy war schon geiler. Das war schon wirklich richtig klasse.
Ja, gib dem noch
also
mal
Otto so ein bisschen, hat die Figur auch nochmal. Also Otto hat die Figur im Prinzip nochmal neu aufgelegt, ne? Der sagt ja ganz andere Dinge. Der erzählt ja wirklich von ganz anderem Kram im Prinzip.
Ist das so?
Also die Grundaussagen sind natürlich die gleichen. Mushu hat im Original dadurch halt auch so eine gewisse Keckheit. Der hat so eine, wie man so schön sagt, im Jiddischen ist das ja die Chuzpe. Also halt wirklich so, der kommt einfach raus und dann ist er einfach da. Und bei Otto merkst du halt wirklich so ein bisschen, dass dieses Lächerliche halt mehr mitspielt, während wohingegen halt Eddie Murphy so dieser Figur so einen gewissen Stil halt auch einfach verleiht. Ist schon anderer Tobak, aber gleichsamt lustig.
Mushu sorgt wirklich für nichts anderes als Probleme. Also Mushu ist das, was die Kinder bei Jurassic Park waren. Er ist eigentlich nur da, um die Protagonisten in Schwierigkeiten zu bringen, behaupte ich. Ja, er ist echt nur da, um Scheiße zu bauen und so die Handlung weiterzutreiben.
Ich dachte als Kind immer voll oft, dass wenn du beim Asiaten Mushu-Hühnchen oder sowas bestellst, dass die das nur so nennen wegen des Drachens.
Scheiße.
Ja, dass es andersrum sein könnte, das ist völlig absurd.
Ja, als Kind immer.
Ich möchte zu dieser Ahnennummer, darf ich da mal kurz historisch eingrätschen? Und zwar sehen wir in dem Film ja ganz am Anfang, dass die Mutter, so, also der Vater von Mulan betet ja zu den Ahnen in diesem kleinen Tempel. Und die Mutter bittet ja auch so die Ahnen, dass ihre Tochter keinen Scheiß baut. Und tatsächlich ist es im Ahnenkult zu dieser Zeit in China so gewesen, dass Frauen gar keinen Zutritt dazu hatten. Also die durften mit den Ahnen gar nicht sprechen, das war absolut verboten. Das durften nur Männer. Echt? Was unter anderem ein Grund war, warum es so wichtig war, dass die männlichen Nachkommen zeugen, weil sonst der Bezug zu deren Ahnen verloren geht.
Perfide.
Ja, es ist total schräg. Und diese Nummer mit, dass die da jetzt so einen krassen Tempel stehen haben mit so Figuren, bla, bei der Größe der Familie, was wir da sehen, also die sind da zu dritt und die haben zwar ein schönes Anwesen, aber nicht sonderlich groß, ist es eher unwahrscheinlich, dass die so einen riesen Tempel da stehen haben. Es war absolut gang und gäbe, einen Raum oder zumindest einen Altar dafür zu haben, aber so ein extra Gebäude, weiß ich nicht. Dafür ist die Familie sehr, sehr klein, also auffällig klein.
Wie hast du so deinen Ahnenraum eingerichtet?
Ja, genau,
Und mit Konfetti und Luftschlangen, so wie man es halt macht.
Ja, man muss.
Also, was für eine blöde Vorstellung.
Wieso?
Ich schmücke meine Ahnen halt gerne. Ich weiß ja nicht, was ich mache.
Ich schmück meine Ahnen, wie es mir gefällt.
Oh, schmück deine Ahnen doch so, wie dir es passt, Alter. Ja.
Ganz genau. Okay, wir beleidigen hier gerade einen riesigen Kulturkreis. Lass uns das mal lassen.
Ja. Ja. Aber das Geile ist auch, was Tobi gerade halt auch angesprochen hat, diese ganze Mann-Frau-Positionierung, die findest du im Film halt auch am Anfang, zum Beispiel in den ersten Songs halt schon, falls ihr mal auf die Chöre geachtet habt, die halt auch schon groß davon singen, halt so, wir lieben unseren Kaiser. Und dann, glaube ich, geht es damit weiter, dass wir irgendwie singen, der uns vor den Hunnen schützt, der Mann, der gegen sie kämpft, die Frau, die Söhne kriegt. Also das ist halt irgendwie auch gleich, da hörst du schon in den ersten Songs, dass halt irgendwie schon gleich diese Rollenverteilung direkt den Kindern halt auch schon in die Fresse geballert werden in D-Moll. So.
Also Richard darf uns jetzt alle Songs vorsingen. Ich finde die Songs echt klasse in Mulan, muss ich kurz mal anfügen.
Ich mag die auch, ehrlich? Find die super.
Ich finde die doof. Ich bin kein Fan von Musikfilmen oder von Musical-Einlagen in Filmen. Ich finde die Songs alle wahnsinnig cool.
Was alle jetzt wissen müssen, Tobi braucht immer Filme, in der wirklich alles dann permanent gesungen wird, wie Greatest Showman. Scheißegal, ob es zum Plot passt oder nicht. Wenn das aber dann mal wirklich storytechnisch eingebaut wird, dann findet das doof.
Nein, also Punkt 1, Richard. Ich habe nichts gegen Musicalfilme, beziehungsweise ich mag Musicalfilme. Ich bin jemand, der in einem Musicalfilm erwartet, dass Menschen singen. Du bist jemand, der aus einem Musicalfilm rauskommt und mir sagt, ich fand den doof, da wurde mir zu viel gesungen. Das ist ein Musicalfilm.
Ich habe niemals gesagt, ich finde den doof, weil da wurde mir zu viel gesungen. Ich habe gesagt, selbst zu einem Musicalfilm wurde mir darin zu viel gesungen.
Richard, das ist völlig absurd. Das ist, als kommst du aus einem Ahnenraum raus und sagst, da war mir zu viel Lametta.
Das gehört ja da auch nicht rein. Nur Konfetti und Luftschlangen.
Okay, Leute, zurück zur Handlung. Zurück zur Handlung. Mulan hat es sehr schwer. Ich muss mich da erstmal erholen jetzt von diesem Bild, von dem Ahnenraum. Mulan hat es sehr schwer im Militär, wo sie mittlerweile angekommen ist und sich gemeldet hat, nicht als Frau erkannt zu werden. Ich habe mir hier aufgeschrieben, sie fällt durch seltsames Benehmen auf.
Ja. Also ja, sie versucht,
dass sie nicht spucken kann.
Ja, genau, also sie versucht hat, dieses Klischeebild eines Mannes aufrecht zu erhalten. Also, dass sie versucht zu spucken, dass sie versucht zu kämpfen und zu fluchen und
komisch
das Ganze
zu gehen,
die einfach total scheitert. Ja,
vor allen Dingen auch noch Mushu, der ihr halt geistigen Beistand geben sollte, wie Männer sind, gibt ja halt die absolut falschesten Tipps. So, lauf mit der Hüfte zurück, die Brust raus und den X-Beinen und die Schulter nach vorne. Siehst du aus wie der letzte Vollidiot, ey.
Ja.
Als wüsstest du nicht, wie du den Raum deiner Ahnen schmücken könntest.
Ja. Wir sehen, nicht durch Worte, aber so durch die Inszenierung, Blicke, Kameraeinstellungen und so, sehen wir relativ schnell, dass sie sich angezogen fühlt vom jungen, sexy Commander Li Shang, der schon ein absolutes Schnittchen ist, wie ich zugeben muss.
Oh ja, und der im Deutschen auch von Hannes Jenecke gesprochen wird, also ich bitte dich.
Und Da muss man aber ehrlich sagen, dass so die rum... Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh nein, jetzt kommt die Liebesgeschichte. Aber die ist eher zweitrangig. Also für Mulan und ihre Charakterentwicklung spielt es tatsächlich eigentlich gar keine Rolle, diese angedeutete Romanze mit Li Shang.
Ja. Nee, gar nicht, was echt cool ist. Also es ist ja eigentlich nur dieses Ende, dann wo es dann darum geht, ja okay, er besucht sie nochmal und vielleicht kommen die jetzt noch zusammen.
Kommen wir noch dazu.
Aber sonst...
In einer... Mulan und ihre Kameraden sind absolute Vollhorste, also die kriegen nichts gebacken da im Camp, im Militärcamp. In einer absolut brachial emotionalen und mega heroischen Filmmontage, untermauert von einem der für mich geilsten Disney-Songs aller Zeiten, sorry, werden Mulan und ihre Kameraden zu Kriegern ausgebildet.
Sei ein Mann, ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser.
Ein Mann. Mega geil.
Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun.
Sei ein Mann.
Ihr müsst so heiß sein wie höllenvoll.
Dinge, die 14-Jährige heute in ihre Tinder-Profile schreiben.
So wie der Mond.
Ein Song, von dem es im Internet 1000 unglaublich schlechte A Cappella-Cover gibt und verschiedenste Cover, also so eine super schlechte Punkrock-Version habe ich auch noch gehört. Ich finde den Song richtig klasse.
Der ist so 90er.
Das Alter. Ist so Manowar-Romantik in Disney. So, wir sind so die Helden, die Krieger, wir gehen jetzt da raus, trainieren und dann kommen wir zurück und gehen ab wie Conan.
Ich finde das aber total geil halt auch einfach, weil diese, ja, Tobi hat schon recht, das hat schon was 90er-mäßiges, weißt du, so dieses, wir müssen jetzt eine Musikmontage halt irgendwie zeigen, weil du siehst ja dann auch, wie sie scheitert und wie sie dann auch am Ende ja erfolgreich dann darin ist, ein perfekt gefakter Mann zu sein. Und da siehst du halt auch diese typischen, das sind im Prinzip, ich glaube, das sind 6 Bilder oder so oder 6 Szenen, die sie einfach immer wieder wiederholen mit, jetzt ist es scheiße, ja. Jetzt ist es gut, jetzt ist es scheiße, jetzt ist es gut.
Ey, diese, ja gut, das ist halt eine typische Trainiermontage.
Mit dieser heroischen Musik darunter. Ja, so, aber so, da muss ich sagen, ey, das ist 98, wo der Film rauskam, geschenkt. Das gönne ich dir.
Ey. Das ja, aber auch diese plump. Sinti-Mucke ständig, ne? Also da kommt da so richtig 90er-Jahre-Synthesizer-Mucke drin vor.
Da finde ich den Abspann viel schlimmer, wo so ein komischer, gefühlter Jazz-Reggae kommt von Stevie Wonder. Das haben die Simpsons mal verarscht, doch mit hier. Nein, wir müssen noch Zorro zu Ende gucken, bevor König Artus wieder auf den Thron sitzt. Aber erst müssen die Ninja noch kämpfen. So, und dann am Ende kommt ein Rap-Song beim Abspann.
Die Szene, diese Montage, diese Trainingsmontage, die ist mega plump. Die ist das filmische Pendant zum Uncle Sam Plakat, wo er sagt, ich will dich in der Army. Die ist mega plump. Ich kann mich aber dann nicht erwehren, Mann. Ich hab da Pipi in den Augen bei dem Scheiß-Song. Ja, mach mir den rein jetzt, ich könnte sofort losflennen, Mann.
Ja, ey, der du, immer dann dasteht,
ich sagte, mit der einen Hand auf dem Herz und der anderen am Kopf und salutierend.
Ey, nur weil ich den Song doof finde, heißt ja nicht, dass ich ihm seine Wirkung abspreche. Ja. Also ich bin jemand, der bei Greatest Showman heulen muss und ich glaube, da gibt's nicht mal eine Szene zum Heulen. Außer
Der ganze Film, the stars. Der ganze Film ist leider nur zum Heulen. Also von daher, ich kann dich irgendwo verstehen.
Ja, also liebe, die neu dazugekommen sind, liebe Quarantänehelden, Kack- und Sachgeschichten, der Podcast, in dem sogar mal gesungen werden darf. So, zurück zur Handlung von Mulan. Die chinesische Streitmacht wird von den Hunnen angegriffen und niedergemetzelt. Eine Szene, wo ich gelesen habe, dass das Studio extra so eine neuartige digitale Technik entwickelt hat, um Massenszenen in Cartoons gut darzustellen.
Ja, mega geil. Weißt du, wie das Programm heißt, mit dem sie das gemacht haben? Das CGI-Programm, was sie genutzt haben, um diesen Angriff der Hunden, diese 2000 Hunden zu programmieren, heißt tatsächlich Attila.
Geil. Ach, geil. Ja, aber geil. Ist doch logisch.
Ja. Das war Pixar, oder?
Das waren zusammen
da Pixar damals schon drin.
Ja, das war in Zusammenarbeit mit Pixar. Also es ist ja auch geklaut und zusammengemauschelt, weil diese Szene, wie die Hunden da runterrennen, das ist aufbautechnisch dieselbe Szene wie die Gnus, die Gen Simba rennen, genau. Und zum Beispiel auch, wenn Mulan dann auf den roten Platz kommt und dieser Zoom rein ist, das ist aus Aladdin, wenn auf den Palast zum Beispiel gezoomt wird und sowas, also auf Agrabah. Also die haben wieder, typisch Disney, haben wieder alles Mögliche verwurstet. Finde ich, ist ja jetzt auch nicht schlimm soweit. Aber die haben auch wirklich, ich habe mir Making-of angeguckt, das war total geil. Da haben sie wirklich so, ja, die Hundenarmee, die haben wir mit CGI erstellt. Okay, erklär uns doch mal, was ist CGI? Und dann haben die das wirklich, weil damals war das ein neuer Shit. Heute hörst du so, CGI, letzter Dreck, so macht jeder, ne?
Ja, ich, ohne Scheiß, heute ist das ein gutes Zeichen für einen Film, wenn er kein CGI hat.
Ja, stimmt, ne?
Oder wenn er CGI er so gut hat, dass du am Ende sagst, so was, der hatte CGI.
Gut, ja. Also die chinesische Streitmacht wird brutal niedergestreckt von den angreifenden Hunnen. Mulans Einheit möchte im Verborgenen zu Hilfe eilen, wird dann aber durch ein erneutes Verkacken Mushus von den Hunnen gesehen und angegriffen. Da zündet Mushu aus Versehen eine Rakete, wo ich mir in dem Moment dachte, Alter, also bisher wurde Mushu als süßer Tollpatsch dargestellt, aber in dem Moment in dem Moment verkackt er so brutal, dass Menschen wahrscheinlich sterben werden aufgrund seines Fauxpas.
Ja, vor allem. Das ist auch total geil, diese strategische Reaktion von dem General halt gleich. So, was war das? Jetzt wissen die Hunden, wo wir sind und können, er kann nicht mal ausreden, hat er schon Pfeile in der Schulter. Das ist mega geil.
Das ist ja brutal, Mann. Das ist nicht geil. Das ist echt übel.
Dazu muss ich aber was sagen. Also, sorry. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen realistisch dran geht, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen abgefahrenen Schlachtlogiken oder so, sondern einfach nur gesunder Menschenverstand. Wir haben eine Armee, die durch einen Berg zieht. Ne? Ein Haufen Männer, wir sehen die noch quatschen, wie sie Blödsinn machen, Pferde, das volle Programm. Mhm. Und eine Rakete geht dann los und der Hauptmann wird halt, oder der General wird knapp eine Minute später von einem Pfeil getroffen. So.
Ja.
Pfeile fliegen nicht so unendlich weit, vor allem nicht auf so eine Genauigkeit. Das heißt, die Armee der Hunnen, mindestens 2000 Mann stark, und die Armee der Chinesen oder dieses kleine Heer da der Chinesen, mindestens, sagen wir mal, 200 Mann stark, die müssen direkt nebeneinander gelaufen sein, ohne dass es irgendwer gemerkt hat, außer durch Feuerwerk. Sorry, aber dann sind das 2200 Vollidioten, die nebeneinander hergelaufen sind.
Ja, Tobi, das heißt nicht ohne Grund das dunkle Mittelalter.
Du alter Spielverderber, Tobi. Du schmückst deinen Nahenbaum auch mit Papierkugeln, Alter.
Ja, ganz
du alter Spielverderber.
Ja, sorry, aber Tobi ist auch so jemand, der stellt doch wirklich Räucherstäbchen und Kerzen bei seinen Ahnen rein. Dabei finden die das heutzutage voll. Tobi, das ist 90er. Das ist 90er.
Ich hab meine Ahnen nur noch digital. Das ist jetzt so ein Ding. Das ist so, weißt du, so ein USB-Bilderrahmen. Und die so durchlaufen.
Ja.
Mit so ein paar LEDs drumherum.
Verzeihung, ich hab eine Notification von meiner Ahnen-App. Sekunde.
Genau.
Von meiner Ahnen-App. Ja. Geil.
Ja. Mulan rettet den sexy Commander Li Shang und begräbt die Hunnen unter dem Schnee, weil sie schafft es, mit dieser Rakete eine Lawine loszutreten.
Ziemlich clever.
Ja.
Doch dabei fliegt ihre Identität als Frau auf. Li Shang ist darüber not amused und tötet sie nur deswegen nicht, weil sie ihm das Leben gerettet hat. Also dann so ein Leben für ein Leben, so Deal. Also das eigentlich hätte er sie töten müssen.
Sehr interessanter Satzaufbau gerade gewesen. Er tötet sie nur deswegen nicht.
Ja, also eigentlich hätte er sie umbringen müssen, weil sie eben so einen krassen Verrat begangen hat. Aber da sie ihm das Leben gerettet hat, sagt er, okay, Deal, Leben für Leben, ich töte dich nicht und damit sind wir quitt. Und sie wird dann unehrenhaft aus der Armee entlassen und ist erstmal voll im Arsch. Alle hassen sie.
Ja, sie kehrt dann halt einfach normal über diesen Berg dort. Also erstmal bemitleiden sich ja dann alle. Also Mushu bemitleidet sie, er bemitleidet sich. Kriki beichtet, dass er keine Glücksgrille ist. Und sie packt ja dann auch einfach ihre Sachen und dann ziehen sie ja wieder gern Heimat halt einfach, ne?
Ja,
weil sie denken, Schlacht ist vorbei, die Hunden sind... Die Hunden sind unter Schnee begraben und dann wollen die ja wieder nach Hause einfach.
Ja, pass auf, das ist der nächste Punkt. Die sind offensichtlich auch direkt neben der chinesischen Hauptstadt, was wir da aber erst dann sehen, als Mulan losreiten will. Vorher,
das also war die sind super bescheuert.
Also die sind offensichtlich, man muss sich das in Dreierreihen vorstellen. Ganz rechts die chinesische Hauptstadt, in der Mitte das chinesische Mini-Heer und direkt rechts links daneben 2000 Hunnen. So, und allesamt sind auf einem Fleck. Sorry, aber hat die chinesische Hauptstadt nicht gemerkt, dass da 2000 Hunden direkt vor der Tür stehen?
Ja, die können da in einer Szene vom Berg aus direkt in direkter Linie runter auf Peking gucken. Ja
also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Peking ist, ne? Haben die Peking gesagt?
Doch. Ja,
haben die Peking gesagt?
Da ist auch diese diese Stadt, die man da sieht, so die verbotene Stadt oder wie die genannt wird, das ist auf jeden Fall Peking, das ist die Hauptstadt des chinesischen Reichs.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt war, weil China zu dem Zeitpunkt noch nicht das China war, das wir heute kennen.
Ja, der müssen wir halt mal gucken. Ich meine, die laufen über den Tung Chau Pass. Gibt es den wirklich? Können wir mal gucken. Vielleicht waren die ja wirklich so akkurat, dass sie gesagt haben, das stimmt so, ja.
Googelt gerade wegen Peking, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Peking war in Mulan.
Also also rein örtlich könnte das Peking gewesen sein. Also so laut Google Maps.
Chinesische Armee, die denkt, sie hätten die Hunnen jetzt komplett geschlagen, kriegt eine fette Party, eine fette Militärparade in Peking. Also die lassen sich da richtig feiern. Aber wir erfahren als Zuschauer, dass der Hunnenführer Shan Yu, es ist nicht Attila im Film, es ist Shan Yu, und seine engsten Kumpels die Lawine überlebt haben. Krass, wie die dargestellt werden in dem Film, ne? Dieser Hundenführer, der Shan Yu, der wird ja wie ein Vampir dargestellt. Die haben alle so schlangenartige Augen. Der hat sogar so zwei spitze Zähne wie ein Vampir. Also die werden so dargestellt, dass man als Zuschauer sofort versteht, Alter, die sind böse.
Ja, das ist echt heftig.
Jedes Kind versteht das sofort.
Ja. Man muss aber dazu sagen, in der also das ist jetzt natürlich absolut desinfiziert und eigentlich auch ein bisschen beschissen, dass die so mega böse dargestellt werden, die Hunnen. Ist aber dahingehend ganz cool gemacht, weil die Hunnen in der Geschichtsschreibung der Europäer, also die Hunnen sind ja mehr oder weniger hauptsächlich in Europa unterwegs gewesen und haben da randaliert. Und die, die wurden immer, also auch in der alten Geschichtsschreibung schon immer als völlig entmenschlich dargestellt. Das müssen echt Monster gewesen sein. Dass es nicht so ist, ist klar. Aber halt so die, gerade die Römer hatten ganz viel mit denen zu tun und die haben die absolut entmenschlicht. Also das in deren Geschichtsschreibung waren das Ungeheuer, die Gott weiß, was für kranke Sachen gemacht haben. Was natürlich Quatsch ist, aber so wurde es geschrieben.
Ja, es gibt eine fette Party in Peking. Der Hundenführer hat überlebt und möchte sich mit seinem Squad, mit seinem Elite-Squad, mit seinen engsten Vertrauten, mit seinen Killern, schleicht er sich in den Kaiserpalast und die bringen dort den Kaiser in ihre Kontrolle. Ja.
Mit seinen sechs verbliebenen Hunden, die er noch hat, ja.
Ja, genau, so mit seinem Alpha-Squad sozusagen. Ja. Ja.
Was übrigens auch Mulan in der gesamten Disney-Historie den einzigen Disney-Charakter mit dem höchsten Body-Count ever macht, ne?
Ohne Scheiß, ja, man, diese Lawine tötet richtig viele, Alter.
Nämlich ganze Mulan hat ganze 3994 Seelen auf dem Gewissen, weil man darf ja nicht vergessen, es waren 2000 Hunnen und 2000 Pferde. Keines der Pferde überlebt, aber sechs Hunnen. Also hat sie 1994 Hunnen gekillt.
Da muss man sich
das ist interessant, rein. Alter.
Ohne Scheiß, von so einem Bodycount würde Conan träumen.
Ja, Mann. Also nicht mal John McClane hat so einen hohen Bodycount, ja, und der ist fucking stirb langsam.
Conan hat in seinem ersten Film, Conan der Barbar, nur einen Bodycount von 78. Habe ich vor kurzem tatsächlich nachgezählt.
Jetzt wissen die neuen Hörer auch, was wir so in unserer Freizeit treiben.
Ich wollte gerade sagen, Quarantäne lässt endlich mal die inneren Gelüste halt irgendwie raus, ne? Kann ich mal den Bodycount bei Conan zählen?
Es gab bei Conan 2-3 Kills, wo man sich nicht sicher ist, ob das jetzt ein Kill war oder nicht. Die habe ich weggelassen.
Fred ist großzügig.
Okay, passt auf. Wir sind im Kaiserpalast und die Hunnen haben den Kaiser da in ihrer Kontrolle. Mulan und ihre engsten Armeekumpels verkleiden sich als Frauen und schaffen es, die Hunnen zu überlisten. Ist auch ein geiler Moment, wo kurz der Song wieder angespielt wird. Sei ein Mann. Und in dem Moment drehen sie sich um und haben Frauenklamotten an.
Ich finde halt viel besser, wie sie dann in Frauenklamotten zu dem Haupttor kommen. Kurz bevor, dahinter ist halt der Kaiser gerade in Gefangenschaft. Und zwei von Shen Yus obersten Leuten da halt irgendwie da stehen. Konkubinen, also die asiatischen, chinesischen Nutten, Konkubinen, hässliche Konkubinen.
Aber sie nehmen sie trotzdem.
Ja. Und wundern sich ja erst, wenn bei der einen Apfel aus dem Bustier fällt.
Ja, also die schaffen es, die Hunden zu überlisten. Und zu besiegen, der chinesische Kaiser wird aus den Fängen der Hunnen befreit. Großartig, der Kaiser ehrt Mulan und ganz Peking verneigt sich vor ihr. Ihre Ehre ist damit wiederhergestellt und sie reist zu ihrer Familie zurück. Ihr Vater sagt ihr sogar, Er sei stolz auf sie, trotz der ganzen Scheiße, die passiert ist. Ja. Und ganz zum Schluss gibt es dann auch noch ein Happy End, denn Li Shang, der sexy Commander, reist ihr hinterher, weil ihm klar geworden ist, auch durch, weil der Kaiser hat ihm gesagt, ey, schnapp dir diese Frau, so eine gibt's nur einmal in jeder Generation.
In jeder Dynastie sogar.
In jeder Dynastie, ja.
Dynastie. Und Li Shang reist dann mit seinem Waschbrettbauch tatsächlich Mulan hinterher, um mit ihr eine Romanze zu starten.
Mit seinen kritisch beäugten Disney-Nippeln.
Ich wollte gerade sagen, nicht zu vergessen, der hat ja nicht nur Ups, der hat ja auch Nippel.
Ja,
im Gegensatz zu Aladdin Disney, zum Beispiel.
Disney untypisch, ja. Wir haben schon hier, stimmt. Honest Trailer haben wir schon darüber gescherzt, ob bei Disney Plus es auch die Nippel-On- und Off-Funktion geben wird.
Ja. Ja, und selbst Mushu hat ein Happy End. Der bekommt am Ende seinen Status als Familienwächter zurück. Alle sind super happy und glücklich.
Alles ist toll, die Hunden sind tot.
Genau. Und am Ende singt eine Boyband ziemlich schön in den Abspann. True to your heart, you must be true to your heart.
Das war keine Boyband, sondern den Titelsong hat Stevie Wonder gemacht.
Ja, ich weiß, aber gesungen hat es eine Boyband.
Wirklich?
Oder? Ich glaube schon.
Sing nochmal, Richard.
Nein. Nicht, wenn du so nachfragst.
Hervorragend, ja.
Ja, eine Erfolgsgeschichte durch und durch. Hat doch gerade mal 90 Millionen Budget gehabt, der Film, ne?
90 Millionen Dollar?
90 Millionen, ja. Also für einen Animationsfilm ist das, naja, fair. Wenig ist es jetzt nicht, aber es ist auch nicht sagenhaft viel jetzt. Dafür, dass 700 Leute an dem... Ja, 700 Animatoren daran gezeichnet haben. Aber hat sich auch gelohnt. Ich meine, 304 Millionen Dollar weltweit eingenommen, 86% krass. Rotten Tomatoes Score. Und ich glaube, beim Einstiegswochenende war er auf Platz 2. Geschlagen haben, hat ihn nur, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wie Akte X. Der Akte X-Film.
Ach, scheiße, echt. Gegen den zu verlieren, ist echt brutal, Mann.
Ja, ey, so beschissen der war, das war ja eine Halbzeit. Also. Ja. Die Einnahmen von Akte X wundern mich nicht, aber gut, reden wir heute nicht drüber.
Ja.
Es gab 2004 dann auch eine Fortsetzung, Mulan 2, allerdings Direct-to-DVD, die kam dann gar nicht mehr ins Kino.
Den kenne ich nicht
mehr. Ich habe die auch nicht gesehen, die soll voll scheiße sein.
Ja, ich habe es gesehen und ich mache mal kurz den Doug Heffernan-Move. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade meine Hand über die Lippen gehalten und gepupst.
Der klang aber verdächtig. Nein, Tobi kann so schnell aufstehen und die Hose runterziehen.
Und da schlagen wir jetzt wunderbar den Bogen zum aktuellen Thema, zur Corona-Quarantäne. Disney wollte eigentlich jetzt Ende März 2020 das Real-Make rausbringen, also die Real-Verfilmung. Aber die wurde jetzt erstmal aufgrund der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt auch einen chinesischen Realfilm, ich glaube 2010 kam der raus.
Mehrere.
Ja, aber einer, der soll tatsächlich sogar ganz geil sein. Ich habe ihn jetzt nicht mehr geschafft zu gucken, aber der hat super Kritiken. Wie hieß der denn? Ja. Mulan, Wege einer Kriegerin oder so ähnlich?
Das ist einfach diese ganze Geschichte rund um Mulan halt irgendwie rum, die ist ja in China halt wirklich echt ein Ding. Ich glaube, Tobi hat da gleich nochmal mehr zu.
Ja.
Aber tatsächlich, wir, also die Amerikaner und dann speziell auch halt irgendwie dann dadurch, dass es dann zu uns auch kam als Europäer, zu uns kam die Geschichte echt erst relativ spät. Das ist so, als würden die Chinesen plötzlich anfangen, Rumpelstilzchen zu verfilmen oder sowas, weißt du, was hier überall bekannt ist.
Ja, so ein bisschen schon. Also eher die Legende von Artus, ne? Also A, weil es eine Legende
oder so,
ist
und
B, weil es halt um so ein Underdog geht, der dann es doch was zu was bringt. Also Artus war ja jetzt auch nicht der geilste Typ, sondern war ein geiler Typ, aber von niedrigem Stand und wurde dann halt zum König von England. Und hier ist es jetzt halt auch mit Mulan, die halt im Prinzip nur ein einfaches Mädchen aus einer sehr großen Familie, aber ein einfaches Mädchen war, die es geschafft hat, halt zum Feldherrn oder so zu werden.
Ja. Also es ist so, mach du bitte erst.
Ja, also,
das klingt immer ein bisschen so, als würden wir reden, als wären wir kleine Jungs, die sich zu stark den Kopf gestoßen hätten, aber es ist leider, wir haben so ein leichtes Delay halt drin, deswegen hören wir dann lieber auf zu reden, damit der andere ausquatschen kann, weil wir sonst die ganze Zeit ins Wort fallen würden.
Ja, das ist noch ein bisschen ungewohnt, das Ganze. Was wollte ich sagen, genau, also die Geschichte von Mulan, die kommt im Prinzip aus Nordchina. Und die Figur hieß mehr oder weniger gesichert eigentlich Hua Mulan oder Hua Mulan, also drei Worte, je nachdem. Mhm. Und das ist alles so ungefähr aus dem 5. Jahrhundert, beziehungsweise aus dem 4. Jahrhundert. Es gibt auch manche Geschichten, die im 7. Jahrhundert spielen. Also es ist so ein bisschen, die wurde über viele Jahrhunderte einfach erzählt und dann in diesen Zeiträumen an unterschiedlichen Stellen aufgeschrieben. Und dementsprechend ändern sich auch viele Einzelheiten. Aber die Grundidee ist erstmal die gleiche wie bei Disney auch. Also es gibt halt ein Mädel namens Mulan aus einer wichtigen Familie mit einem großen Vater, also ein Vater mit einem großen Namen, dessen Wehrdienst sie übernimmt. So, das ist erstmal das ist das, was sich durch alles durchzieht. Der Rest unterscheidet sich komplett teilweise. Also sowohl Disney als auch die Vorlage, als auch die Realität, die ist sowieso, also Disney scheißt voll hart auf die Realität in diesem Film, richtig hart.
Oh ja.
Komme ich gleich nochmal zu. Aber halt eben diese Vorlage, die ist erstmal ganz gut erfüllt.
Tobi hat das gerade so kurz weggeredet. Er hat das vollkommen richtig gesagt. Dieses in der Originalgeschichte, das hatte ich auch gelesen, dass sie eigentlich Hua Mulan heißt. In der Disney-Version jetzt, die wir alle kennen, wurde das geändert. Da ist sie Fa Mulan. Also da ist der Nachname der Familie offiziell halt Fa. Da habe ich was ganz Schönes zu gelesen. Und zwar, dass dieses Fa Mulan eigentlich die kantonesische Aussprache ihres Namens wäre, was aber falsch ist, weil im Mandarin wäre es halt wirklich Hua, also H-U-A quasi in der Lautschrift, was so viel bedeutet wie Blume, was halt geil ist, weil wenn sie in der Armee ist, nennt sie sich ja Ping und Hua Ping heißt so viel wie Blumenvase und wird in China als Schimpfwort verwendet quasi für weibische Männer, die im Prinzip Blumenvase genannt werden.
Ist ja strange.
Ja, so eine Leute, Sissy halt quasi.
Ja. Wenn ihr wollt, wenn es gerade gut passt, können wir gerne jetzt auch schon so über diese historische Vorlage sprechen, weil das Ganze basiert relativ frei auf einem chinesischen Volksgedicht, habt ihr ja gerade schon gesagt, Hua Mulan. Genau. Und also so wie ich das gelesen habe, das entstand so im 4., 5. Jahrhundert nach Christus.
Ja, teilweise bis zum 7. Jahrhundert, ja.
Oh, echt? Ja, das ist so alt.
So wie ich das, das ist so eine, das ist ein sogenanntes Yuefu, so heißt diese literarische Form, das ist so ein Gedicht in Liedform, so ein gesungenes Gedicht.
Kennen wir ins Rap?
So wie ich das gelesen habe, stimmen die grundsätzlichen Plotpoints, also die ganz groben Handlungspunkte wohl schon mit der Originalstory überein, also ein Mädchen verkleidet sich als Junge, um anstelle ihres Vaters in den Krieg zu ziehen. Ja, es gibt aber einige Unterschiede der Disney-Verfilmung zur Originalstory. In der Originalstory ist es zum Beispiel so, dass Mulan einen jungen Bruder hat. Also da gibt es zwei Bruder Männer halt, in der Familie, der noch zu klein ist, um in den Krieg zu ziehen.
Da muss man aber vorsichtig sein, also da bremse ich dich jetzt direkt mal aus, weil, also wie gesagt, diese Geschichte, die ist über Jahrhunderte erzählt worden und irgendwann in den Zeiträumen zwischen 400 und knapp 600 aufgeschrieben worden, teilweise auch erst nach 600. Es gibt super viele unterschiedliche Geschichten dazu, also gerade solche Geschichten wie, ob sie einen Bruder hatte oder nicht, ist je nach Ort, wo sie erzählt wird, unterschiedlich.
Also, ja, okay. Ich habe auch gelesen, dass der Name Mulan, weil vorher hatte die Figur um Mulan herum überhaupt gar keinen Namen, sondern dass der Name Mulan irgendwie auch erst seit dem 15. Jahrhundert oder so überhaupt erst in eine dieser vielen Versionen überhaupt erst aufkam. Und sie deswegen erst Mulan heißt. Ja, vorher war es einfach nur die Geschichte von der Tochter, die den Platz des Vaters im Militär übernimmt.
Also in vielen dieser alten Geschichten ist es wohl auch so, dass Disney wohl sehr neu reingebracht hat, ist, in den alten Stories ist es wohl so, dass sie sich schon nachts davon dass sie sich nicht nachts davon schleicht, sondern dass sie sich ganz offen von ihren Eltern verabschiedet und sie in ihren Plan einweiht und, das finde ich krass, ihre Eltern und auch ihr Vater diesen Plan sogar unterstützen und sagen, ja, es muss jetzt halt so gemacht werden.
Also in vielen Versionen ist es auch so, dass ihr Vater sie im Vorfeld, natürlich nicht in allen Versionen, aber in vielen Versionen ist es so, dass ihr Vater sie halt schon krass trainiert hat, ne? Dass sie von Anfang an, also die taucht da in der Armee als richtig krass ausgebildeter Krieger bzw. Kriegerin auf, andersrum, als Kriegerin bzw. Krieger auf, also sie verkleidet sich als Mann. Was halt auch ein Riesenunterschied ist, in den fast allen Geschichten davon ist sie jahrelang beim Militär. Das ist jetzt nicht eine Schlacht und gut, sondern also teilweise bis zu 12 Jahren habe ich jetzt so die höchste Zeit
gelesen.
Rausgelesen.
Ja, habe ich auch
gelesen. Sie verlässt das Ganze auch als General, also sie beendet einfach ihre militärische Karriere. Das ist nicht so wie bei Disney, die hat jetzt allen geilen einen Coup gemacht und kriegt dann einen Job als Berater und sagt dann nö. Also so war es nicht dann in dieser Originalgeschichte, sondern meistens ist sie einfach über Jahre im Militär geblieben.
Und das ist jetzt auch wieder ein krasser Unterschied. In den Original-Stories ist sie jahrelang im Krieg, jahrelang im Militär, wie du gerade gesagt hast, und schafft es die ganze Zeit über ihre Tarnung zu wahren.
Ja.
Erst nachdem sie dann aus dem Militär ausgeschieden ist und wieder bei ihrer Familie ist, trifft sie sich nochmal mit ihren alten Militär-Buddies und eröffnet ihnen freiwillig von sich aus, dass sie die ganze Zeit eine Frau war.
Ja, ich glaube, sie kommen zu ihr und sehen einfach, dass sie eine Frau ist und sind da aber gar nicht so schockiert drüber, sondern akzeptieren das halt auch einfach.
Ja, also gerade was die Offenbarung ihres Geschlechts angeht, gibt es relativ viele Quellen. In den meisten ist es, wie Frey gerade sagte, dass es am Ende irgendwie rauskommt. Manchmal präsentiert sie das dann einfach und sagt, hör mal Leute, ich war übrigens die ganze Zeit eine Frau, so bei ihrer Verabschiedung. Bei manchen ist es so, dass sie tatsächlich einfach nachher heiratet, einen Kerl, und dann alle rauskriegen, Moment, sie war eine Frau. Es gibt aber auch Geschichten, und zwar viele auch, wo das vorher rauskommt, auf unterschiedlichen Wege, tatsächlich auch diese Nummer mit der Verletzung, das taucht auch ein, zwei Mal auf. Und die Leute es dann rauskriegen. Aber in sämtlichen Geschichten, also wirklich in allen, ich habe zumindest keine gegenteilige gefunden, ist eines gleich, und zwar anders als bei Disney, es ist kein großes Ding. Also die Leute sind maximal überrascht. Ich habe in einer Version sogar gelesen, dass...
Maximal überrascht?
Ja, in einer Situation, in einer Geschichte gelesen, dass sich dann Teile der Krieger aus Solidarität ihr gegenüber in Schlachten als Frauen verkleidet haben, also in Frauenklamotten gekämpft haben.
Ach krass,
das ist ja geil. Solidarisch ihr gegenüber zu zeigen.
Das ist auch wieder...
Solche Dinge.
Das ist wieder so typisch Amis. Ich meine, der Film hat auch während der Produktion, es gibt ja diese verschiedenen Ratings, ne? Und G zum Beispiel, G einfach nur, ja, ist so das kleinste Rating. Das ist bei uns FSK 6 oder sogar FSK 0, ne? Ja. Und das erste richtige Teenager-Rating ist ja dieses PG. Ein PG ist ja ab 13, das ist unser FSK 12. Und Mulan hätte fast ein FSK 12 oder ein PG-Rating bekommen in den USA aufgrund dieser ganzen Crossdresser-Geschichte, dass die Typen sich dann auch alle als Frauen wieder verkleiden, um dann im Prinzip den Sieg herbeizuführen. Und das war wohl eine Riesendebatte bei dem Film, dass die Leute sich wirklich darüber aufgeregt haben, dass Typen da irgendwie Frauenklamotten anziehen, wo ich denke so, ey, meine.
Und deswegen muss man die Kinder dann vor diesem Film bewahren.
Die Amis waren in den 90ern schon hinten dran, ey.
Das ist ja grotesk.
Also ich habe im Zuge dieser, wie heißt der Kerl nochmal? Der sexy Soldat da? Ich vergesse mal seinen Namen.
Li Shang.
Li Shang.
Ich sag's immer falsch.
Shin Lang, Shi Lang.
Das schön schloss.
Li Shang.
Das Shi Lang. Scheiße, wie heißt er jetzt? Shi Fung?
Shi Lang.
Mai
Shi
Lang.
Li.
Nein.
Fuck.
Ente süß sauer?
Li. Denk an Bruce Lee. Li Shang.
Li Shang. Also das Li Shang.
Warte mal ganz kurz. Danke, Richard, für diesen tollen, konstruktiven Einwurf. Tobi und ich streiten uns wegen dem chinesischen Namen und du rülpst von der Seite Ente süß-sauer rein. Danke für diesen
tollen... Das ist super rassistisch. Arschloch. Ja, natürlich. Ich wollte euch nur... Weil, was die Hörer jetzt...
Du hast wahnsinnig geholfen.
Wir sind ja hier gerade im virtuellen Studio und ich sehe eure beiden Gesichter und ihr seht aber nicht, wie ich Dr. Evil-mäßig hier im Prinzip, weil meine Hardware hier so scheiße ist, ich im Prinzip euch wie die Marionetten tanzen lassen kann.
Ach komm, halt Fresse jetzt, ich stelle dich jetzt auf stumm.
Nein.
Eine der Vorteile des virtuellen Studios.
Ja. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach genau.
Dann brülle ich halt so laut, dass du dich bis nach Barmbek hörst, du Affe.
Jetzt halt die Fresse. So, dass Li Shang von einigen Vereinen zum Thema Queer sein in den 90ern recht positiv bis hin zu Symbolfigur, also eine von vielen Figuren innerhalb der Medien, symbolisch dafür stand, dass er bisexuell ist. Und dementsprechend als Vorbildfunktion da irgendwo agiert. Also es gibt da ja ganz viele solche, so wie SpongeBob und ähnliche. Weil er halt eben keinen emotionalen Unterschied macht zwischen Ping und Mulan.
Also das
Mulan als Mann und als Frau.
Das habe ich mir als Kind aber auch schon gefragt. Genau, ja, weil diese Problematik.
Weil er mag den als Kerl ja auch.
Ja, ganz genau. Ja. Und vor allen Dingen, weil er halt offensichtlich Gefühle erstmal für einen Mann entwickelt und ihm ist genau. dann, also eigentlich ist er hat schon fast was Pansexuelles. Ihm ist es dann am Ende aber auch vollkommen egal, dass...
Eher bisexuell als pansexuell.
Ja, okay, gut. Aber ihm ist es halt dann halt trotzdem, naja gut, wenn wir die ganze Crossdresser-Geschichte bei ihr dann halt auch jetzt nicht außen vor lassen, egal. Jedenfalls fand ich das als Kind aber halt auch schon toll, dass der offensichtlich auch absolut keinen Unterschied dazu machen scheint. So, der liebt diese Person oder hat sich in diese Person verliebt, scheißegal ob Männlein oder Weiblein, ne?
Ja gut, aber als er noch denkt, Mulan sei ein Mann, ist er ja nicht wirklich romantisch hingezogen zu ihr.
Oh, das ist er auch nicht, als er merkt, das ist eine Frau. Das ist er erst, als der Kaiser sagt, Kollege, ran an den Rock.
Ja, stimmt.
So, vorher ist der generell emotionslos. Also der scheint wirklich keinen Unterschied zwischen Mann und Frau zu machen. Weder emotional noch irgendwie intellektuell. Außer durch dieses Gesetz, was er jetzt selbst übergeht.
Also zu dieser Sache mit der Ursprungsstory habe ich eine interessante Sache noch gefunden. Und zwar, dass es wohl eine Variante der Geschichte namens Romans of the Shui and Tang gibt, wo es den interessanten Unterschied gibt, dass Mulan sehr früh schon auffliegt mit ihrer Weiblichkeit. Und dann in der Tochter des Kaisers so eine Warrior Princess, auch so eine Kriegerin, eine Verbündete findet. Und die beide sind dann fast schon als so eine Art Geschwister-Duo unterwegs. Und dass sie offen als weibliche Kriegerin agiert, dass sie dann am Ende dramatischerweise nach Hause kommt, feststellt, dass ihr Vater bereits seit vielen Jahren tot und ihre Mutter wieder neu verheiratet ist und sich nicht mehr zu Hause fühlt und dann am Ende Selbstmord begeht.
Ui. Ja, weil die total PTBS zerfressen ist, ne? Also so posttraumatisch total kaputt ist. Familie ist im Arsch, ihr Leben ist im Arsch, träumt die ganze Zeit nur vom Krieg.
Ja.
Hab ich tatsächlich auch drüber gelesen, das finde ich mega spannend.
Heftig.
Wäre eine geilere Disney-Version gewesen.
Das ist auf jeden Fall, das ist so ein realistischer Ansatz. Aber dafür soll ja auch wohl der Realfilm sehr gelobt werden, dass er halt auch die etwas dreckigeren Aspekte der Geschichte halt auch mit anpackt. Zweifle ich jetzt dran, weil wir haben die alle viele der Realverfilmungen von Disney gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auf den neuen Mulan ja ehrlich gesagt relativ wenig geil. Stört mich jetzt auch nicht.
Ich habe jetzt, nachdem ich mich vorbereitet habe auf den Disney Mulan, habe ich tatsächlich richtig Bock drauf, Alter.
Ja gut, jetzt nach der Vorbereitung muss ich auch sagen, will ich ihn auch sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal als er angekündigt wurde, sowieso diese Live-Remakes, diese Live-Action-Filme tangieren mich immer relativ wenig derzeit. Ja klar, jetzt aufgrund der Recherche muss ich auch sagen, würde ich mir auch ganz gerne einfach mal jetzt angucken. Aber wie gesagt, ich erwarte von dem jetzt auch nichts Revolutionäres.
Also ich finde das schon so geil. Ich habe heute auf eine Kritik zu dem Trailer gestoßen zu Mulan. Und weißt du, der erste Trailer kommt raus und das erste, was aus China kommt, und da haben sie absolut recht, ist, Leute, ihr habt's in dem Trailer schon verkackt, weil dieses Haus, in dem Mulan wohnt, ungefähr 1000 Jahre später erst auftaucht. Also Mulan spielt so ungefähr im 6. Jahrhundert und dieses Haus taucht erst im 16. Jahrhundert auf.
Oh nein.
Das ist so, Tobi. Leute.
Weißt du, wir sind hunderte Meter Luftlinie voneinander getrennt aufgrund des blöden Coronavirus. Aber hier durch Telepräsenz verbunden und im Geiste eins, denn genau darüber wollte ich gerade auch sprechen. Also es passt gerade sehr gut.
Schöne Brücke.
Es passt gerade tatsächlich wirklich auch sehr gut so in den Flow der Sendung rein, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, was denn kritisiert wird an dem Zeug. Ja, beim neuen Remake wird die historische Ungenauigkeit eines Gebäudes kritisiert. Es gab auch am Original Mulan, in Anführungszeichen, also an dem, über den wir jetzt sprechen, am Disney Mulan, gab es tatsächlich viel Kritik. Ich sag mal so, kann man darüber diskutieren, ob diese Kritik berechtigt ist oder nicht, ein bisschen sehr picky. Also es wurde kritisiert, dass der Film so tut, als lege er großen Wert auf eine authentische Darstellung der chinesischen Kultur, aber eigentlich durch und durch amerikanisiert ist. Ja?
Ja, absolut.
Ja, würde ich jetzt
dazu? Ja, ich kann ja ganz vorne anfangen. Also wir reden jetzt über den Zeichentrickfilm, oder?
Ja, wir reden über den, über Mulan.
Achso, das ist der Zeichentrickfilm.
Weil Richard gerade meinte, ich habe ihn nicht gesehen.
Nee, weil den ich dachte jetzt den neuen, aber wenn wir über den Zeichentrickfilm reden. Da gehe ich schon mal mit. Also ich habe mir mehrere Making-ofs angeguckt und ich würde sogar fast unterstreichen, weil das sind, okay, erzählt ihr erst mal kurz, bevor ich loslege, sonst reiche ich mich in Rage.
Tobi hat zuerst losgehustet.
Ja, also ich fange mal ganz vorne an. Punkt 1. Die Hunnen sind nicht das, was wir da in dem Film sehen. Aus folgenden Gründen. Erstmal aus allen Gründen. Die Hunden hatten damit gar nichts zu tun mit all dieser Geschichte. So, und das Ganze kann man an vielen Punkten festmachen. Erstens, die Hunden kommen höchstwahrscheinlich aus der Ukraine und nicht aus dem Norden Chinas, beziehungsweise aus den nördlichen Regionen Chinas, Mongolei zum Beispiel.
Ach echt?
Ich habe damals in der Schule noch gelernt, dass die Hunnen Mongolen sind, beziehungsweise die heutigen Mongolen. Das ist wohl Quatsch. Wie man heute weiß, die Hunnen sind im Prinzip ein Sammelbegriff für verschiedene Völker damals gewesen, für so Stämme, für so naturreligiöse Stämme. Und so richtig zusammengesammelt haben die sich ganz, ganz selten, unter anderem halt eben unter Attila. Man muss sich das so vorstellen, wie wir alle hier kennen Game of Thrones. Und auch der Wissensstand muss man sich so vorstellen, wie bei Game of Thrones. Wir sind jetzt jemand aus Königsmund und haben schon mal von den Wildlingen gehört. Und auf einmal stehen Wildlinge versammelt unter einem König vor der Mauer. Okay, so muss man sich also die Geschichte so der Hunnen vorstellen.
Die Hunnen unter Attila sind dann halt auch so eine Gefolgschaft von nomadischen Stämmen eigentlich, die sich dann erst zu so einer so großen Gruppierung zusammengefunden haben, dass man den ganzen Namen geben musste.
Im Prinzip ja.
Also den Namen gab's. Einzeln sind sie einfach Feierwütige, zusammen sind sie die Love Parade.
Nee, das ist so, das weiß ich nicht. Das ist so, als würdest du sagen, okay, da drüben stehen New Wave of American Hardcore Fans, da sind die Heavy Metal Fans, da sind die Emo-Core Fans, da die Metalcore Fans. Okay. Aber von außen betrachtet sind damit Mettler.
Ja.
Weißt du, so das Ding. Und du hast Attila, beziehungsweise Attila und sein Bruder, den Attila dann aber irgendwann umgebracht hat, die haben so diese Funktion wie bei Game of Thrones Mankerei da gehabt. Also der hat das alles so ein bisschen zusammengesammelt. Die waren immer noch total dezentral organisiert. Aber es gab einen, der so ein bisschen der Schwertführer war. Was aber hauptsächlich daran lag, ist, dass der die ganzen Anführer der unterjochten Völker alle zu sich gezogen hat und die gezwungen hat. Also der hatte einfach den längsten Hebel. So,
er hatte den längsten Pimmel.
Genau, ja, der hatte den längsten Pimmel.
Ach, ja, Fred.
Und, und wie gesagt, all diese ganze Nummer, dass die Hunnen aus der Mongolei kommen, beziehungsweise so nördlich von China, dieses ganze Gebiet, wo unter anderem halt eben auch die Mongolei zugehört, das ist alles sehr, sehr vage und wird heutzutage eher abgelehnt. Also, dass das irgendeinen Zusammenhang hat.
Krass.
Weil es gibt, also die Geschichte von Mulan, also von der Legende Mulan, spielt halt so um 420 bis 590, so sagen wir mal rum. Und zwar in der sogenannten nördlichen Wei-Dynastie. Und die Menschen in der nördlichen Wei-Dynastie, das ist halt so Nordchina, um genau diese Zeit herum, die hatten halt tatsächlich Stress mit so einer Art Naturvolk-Zusammenschließung. Das waren aber nicht die Hunnen, sondern die Ruran oder Ruran. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht.
Ruran.
Die Ruran.
Das klingt aber irgendwie auch falsch.
Jedenfalls Ruran. Also die kommen daher, wo ich als Kind gelernt habe, dass da die Hunnen herkommen. Mhm. Das ist halt so, wie gesagt, ne, so Norden von China, heute Mongolei, wirklich rüber bis zum Pazifik. So ein Riesengebiet und da gab es halt ganz viele einzelne Stämme und die haben sich dann auch irgendwann zusammengetan. Und die Chinesen oder die heutigen Chinesen aus dem Gebiet, aus dem die Legende von Mulan stammt und wo auch Mulan spielt, also der Disney-Film scheinbar zumindest spielt, die hatten halt mit denen Beef und nicht mit den Hunnen. Viel geiler ist noch zeitgleich, also mehr oder weniger zeitgleich, hat Attila tatsächlich existiert, aber halt in Europa. Also der hatte mit China überhaupt nichts an der Mütze.
Krass.
Der hat halt,
Attila
der
kommt aus Europa?
Der Ukraine. Ja, also hauptsächlich sogar.
Also Attila der Hunne ist etwas, das viel, viel, viel weiter westlich gespielt hat, als wir in unserem kollektiven Bewusstsein, in unserem Popkulturbewusstsein in Anführungszeichen so denken.
Also viel wirklich, weiter westlich ist Thematik, untertrieben, ne?
Ich habe mich mit der Thematik also jetzt so nicht auseinandergesetzt, aber für mich war auch immer Attila der Hunne, für mich war das immer irgendwo im Ural oder so, dass da gewütet wurde, nicht so nah bei uns schon dran.
Also auch, Der, also wie gesagt, der kommt so höchstwahrscheinlich da, die, also beziehungsweise die Hunden an sich kommen so höchstwahrscheinlich aus der Ecke Ukraine oder ziemlich genau aus der Ukraine sogar. Ha. Und
Sachen gibt's.
Die sind halt weitergezogen, was die alles erobert haben. Also die Türkei, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien.
Wow.
Die sind selbst bis auf die britischen Inseln gekommen. Ne? Also die haben ein gigantisches Reich aufgebaut. Ich habe sogar irgendwo mal gelesen, das wahrscheinlich größte Reich ever. Ist aber sehr schwierig zu sagen, weil das kein zusammenhängendes Reich war, sondern es waren halt die Hunnen. Also die waren einfach überall.
Es war jetzt keine richtige Nation mit einer Regierung, sondern halt so ein loser Club.
Genau, mit einem groben Anführer halt eben, das war so die Hochphase der Hunnen. So
die Übergallier
war halt eben das mit Attila. Ja, auch die Gallier, ja klar, die haben sich mit denen auch zusammengetan, mit den Galliern, ne?
Ach, krass.
Also die sind halt, ja klar, die sind halt irgendwo hingeritten, zum Beispiel auch zu den Römern, wie gesagt, haben dann da möglichst viel eingenommen. Die sind auch bei Rom gewesen und so, also sogar ziemlich süd, also die sind ziemlich weit in Italien reingekommen, haben jetzt nicht alles erobert, sondern das nennt sich so die hunnische Völkerwanderung. Die sind einfach überall gewesen und alles, was sie einnehmen konnten, haben sie eingenommen. Die waren auch in Nordafrika zum Beispiel unterwegs. Ja, die waren, also Marokko, Ägypten, da überall.
Die hatten und, bestimmt richtig fette Ahnenräume.
also die hatten keine Religion, die man jetzt heute noch kennt oder zusammenfassen kann. Das waren Naturreligionen, ganz viele unterschiedliche Naturreligionen.
Ja, ist krass, also, weil ich muss ehrlich zugeben, dass ich, als ich Mulan jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe, mir so dachte, als der Hunnenführer dort vorgestellt wird, kurz dachte, wieso ist das eigentlich nicht Attila?
Ja, also das liegt hauptsächlich daran, dass Attila zu dem Zeitpunkt, wo Mulan ungefähr spielt, entweder gerade geboren wurde, gerade tot war oder irgendwo in Italien war.
Ja,
und,
aber jetzt mal.
Und vor allem, dass die Hunnen nicht in Nordchina waren. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund.
Über genau das Thema haben wir gesprochen, kurz vor der Podcast-Aufnahme, so in der Pre-Show, wie man sagt. Also wir waren schon zusammen hier im Videochat und haben erst noch mal ein bisschen gequakt. So in der Schule bei uns lernt man wahnsinnig viel über europäische Geschichte. Wir haben jahrelang über Nazi-Deutschland geredet, was auch gut und wichtig ist. Aber über die Geschichte so in Fernost, so gerade auch so China und der Kulturkreis und die Umgebung, weiß man doch gar nichts, Alter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein ganzes Wissen so über diesen Kulturkreis aus den Civilization-Teilen kommt.
Bei mir also persönlich nur auch. Das Einzige, was ich dahingehend nur irgendwie wiedergeben kann, sind Boxeraufstände. Das ist das Einzige, was ich noch aus dem Kopf hat, wirklich, was im chinesischen Raum halt so passiert ist. Aber alles andere so, keine Ahnung. Das ist halt wirklich was aus amerikanischer Geschichte, kriegt man wenigstens dann auch noch ein bisschen was mit. Aber ihr habt schon recht, von asiatischer Kultur, so gut wie nix. Geschichte.
Amerikanische Geschichte hatten wir in der Schule super häufig und auch relativ viele, weißt du, so Unabhängigkeitskrieg und dieses ganze Zeug.
Ich komme aus dem Osten, wir hatten sehr, sehr viel halt, tatsächlich nach dem Krieg gab es fast nur noch DDR und BRD.
Ja gut, klar, ja. Mhm. Aber zum Beispiel was östlich von uns passiert ist und ich denke, wir sind uns einig, jedes Mal, wenn man irgendwo da reinliest, die asiatische Geschichte und gerade auch die chinesische Geschichte ist deutlich spannender als die amerikanische Geschichte. Sorry, aber die amerikanische Geschichte ist jünger als unser Reinheitsgebot beim Bierbrauen. Ja. Das ist nicht so vollgestopft voller spannender Geschichten. Im Gegensatz zur chinesischen Geschichte. Ja. Ich habe mich da jetzt halt die letzten Tage wegen Mulan halt reingelesen. Ich habe die ersten 3 Tage habe ich gar nichts geblickt. Ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollen, weil das so kompliziert ist und diese ganzen, also das heutige China war ja logischerweise, wie alle Länder früher, ein Sammelsurium aus einzelnen kleinen Reichen. Die haben angefangen, also da gibt es Geschichten aus 1000 vor Christus, die so viel spannender sind als die europäischen Geschichten aus 1000 vor Christus, weil, 1000 vor Christus war außer von Griechenland so gut wie gar nichts los in Europa. Also da haben wir noch in Bäumen gehockt. Und der Begriff Buchstabe kommt daher, weil wir unsere Zeichen, also wir als Germanen, unsere Buchstaben mit Buchenstaben, also mit Ästen gelegt haben. So weit waren wir. Während die Chinesen, weil die Chinesen halt schon gigantische Reiche und Städte und Kultur und bla und fucking Feuerwerk hatten und Schießpulver und so ein Blödsinn, haben wir halt noch von Bäumen gekackt.
Die haben Nudeln gemacht, da haben wir noch in den Busch gekackt ohne Klopapier.
Überhaupt auch so ein Ding. Aus dem asiatischen Raum oder China kommt die Nudel und groß gemacht, so bekannt gemacht haben es dann die Italiener, also halt dann die Europäer erst. Ja, Ein bisschen naja,
nein, Virus. Nein, bekannt gemacht ist falsch, weil rechne mal durch, wie viele Asiaten es gibt und rechne mal durch, wie viele Europäer es gibt. Bekannt
ja, nee, war schon, das Ding ist, vorher ist klar, schon. Aber überleg mal,
wie viele Leute
assoziieren heute die Nudel mit Italien, dass sie sagen so, ja, Nudel ist was kulturell Italienisches. Nein, es hat seinen Ursprung in Asien. Die haben vor uns Nudelsuppe geschlürft, bevor wir fertig mit unserer eigenen Nudel waren.
Ey, ich wiederhole, das stimmt nicht. 3 Milliarden Menschen kennen die Geschichte, oder viel mehr als 3 Milliarden Menschen kennen die Geschichte, die Nudel kommt aus Asien. Wir kleinen popligen Europäer, wir glauben, die kommt aus Italien.
Ja, ich sage jetzt, weißt du, in unserem westlichen Bildungskreis genau, halt einfach, ja. Da ist es halt verbreitet ohne Ende.
Genau, aber wir sind halt in der Minderheit, deutlich. Ja,
definitiv, ey. Ja. Definitiv. Da gab es auch so, ich habe im Zuge dessen habe ich auch eine total geile Interpretation oder Analyse zum Beispiel halt auch gefunden zum Thema, da ging es auch um asiatische Werte, Wertedeutung zum Beispiel, was in Mulan halt auch so westlich, wie es irgendwie ging, halt auch verwurstet wurde. Und zwar zum Beispiel die Frage, wer ist der große steinerne Drache? Und da wurde zum Beispiel halt auch schon gleich von Anfang an die Frage halt auch geklärt, wie Drachen halt von uns in Europa zum Beispiel wahrgenommen werden, so à la Game of Thrones. Das ist halt was halt irgendwie bekämpft werden muss und was brutal ist und was gefährlich ist. Wohingegen im asiatischen Raum Drachen schon immer als was Heiliges und als was Weises halt angesehen wurden. Oder was Anbetungswürdiges.
Ja.
Übrigens, Spoiler-Alarm, der große steinerne Drache in der Geschichte von Mulan ist höchstwahrscheinlich Mulan selber.
Was ich zu dieser Geschichte noch sagen wollte, dass der Film auf Chinesisch tut, aber eigentlich durch und durch amerikanisiert ist, da gibt es Kleinigkeiten. Zum Beispiel wird am Anfang des Filmes auf dem Reis ein Smiley aus Bacon und Spiegeleiern gebaut.
Ja. Ja,
typisch amerikanisch.
Nee, ja? Wenn Mushu im Armeelager, da ist Mulan das erste Mal wach ist. Ja, stimmt, da macht er das.
Ja.
Ja. Ja, richtig. Oder im Camp der Soldaten zum Beispiel bekommen die Soldaten gebratene Nudeln, Pan-Fried Noodles. Das ist halt etwas, das Asiaten in Amerika anbieten für die Amerikaner oder auch für uns Europäer. Das ist, also gebratene Nudeln ist wohl jetzt nichts traditionell Chinesisches, sondern so europäisierte oder amerikanisierte asiatische Küche. Ja.
Oder ich sage, mir fehlen ja auch das Konfetti und die Luftschlangen bei den Ahnen im Saal. Ja.
Oder Mushu röstet eine Teigtasche mit einem Stab dran über dem Feuer wie einen Marshmallow.
Ja. Ja, Dim Sum, ja, ne? Die werden Dumplings, die werden gedünstet.
Ja, genau, so chinesische Maultäschle, so Maultaschen, so traditionelle Teigtaschen. Oh, ey.
Selbst bei solchen Sachen kommt der deutsche Bauernfresser durch, weißt du?
Ja, die Maultäschle.
Jede Kultur hat einen Weg gefunden, Essensreste in Teig zu verstecken. Egal, ob es Maultäschle sind oder Ravioli oder
stimmt,
Tortilla oder Döner.
Dumplings, oder, nicht Döner.
Oder eben solche Dumplings, solche chinesischen Teigtaschen. Das hat jede Kultur, ne? Aber es schmeckt ja auch geil einfach, egal wo man hingeht.
Ja.
Ist das bei euch im Schwabenlande mit den Maultaschen so wie hier, wenn du zum Bäcker gehst? Weil jeder sagt doch immer, ey, wenn du beim Bäcker bist, keine Rumkugeln bestellen, weil da ist alles drin, was am Vorabend noch auf der Theke lag.
Nee, überhaupt nicht. Maultaschen sind geil, Alter. Na, bei Mulan ist es halt, im originalen Englischen ist es so, dass nur die alten Personen einen leichten asiatischen Einschlag in der Sprache haben, einen leichten Akzent. Die Jungen, die Hauptdarsteller, sprechen alle durchweg sehr amerikanisch. Obwohl ich das schon sehr picky finde, das hier als Kritik anzubringen, weil es ist halt ein amerikanischer Film, meine Herren, das ist halt Disney Studios, so, ne? Also, was sollen sie denn machen?
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Am Ende hast du dann sowas, wenn es dann zu stark gemacht wird, hast du dann sowas wie South Park, wo es dann hier Shitty Walk und sowas gibt, weißt du? Wer möchte die Heunern abbringen? Wir gehen über den Dr. Hopas.
Also nee, ich sehe das nicht als Respektlosigkeit an,
Ich fände halt eher die Nachahmung dessen, wenn es versucht werden würde, künstlich nachzumachen. Das fände ich eher problematisch, dass sie es einfach so machen, wie es ist. Das ist, ja, okay, künstlerische Freiheit.
Ja, ich finde beides schwierig, muss ich sagen. Also entweder lässt du alle einfach ganz normal Englisch sprechen oder du lässt alle mit einem echten Akzent sprechen. Also du suchst dann halt Sprecher, die einfach einen Akzent haben oder ich sag mal, native nachmachen können, weil sie halt eben daherkommen. Mhm. Weil ansonsten, ey, das werden die Leute in den 20ern zu Birth of a Nation auch gesagt haben, ja, ey, wir malen halt weiße Leute schwarz an, weil wir keine schwarzen Schauspieler gefunden haben, die schauspielern können.
Ja, das ist aber auch...
Das ist ja dasselbe in klein, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall, Alter. Aber diese ganze Amerikanisierung dieses Films zieht sich halt auch komplett halt durch. Das siehst du schon bei der Produktion, weil die haben halt auch einfach, die haben ein amerikanisches Team von Disney, ist ein paar Wochen nach wirklich China geschickt worden und im Making-of wird das so megamäßig aufgeblasen, dass sie dann noch erzählen irgendwie so, ja, und je länger wir hier waren, desto mehr konnten wir, haben wir die asiatische Kultur in uns aufgenommen und konnten sehen, wie alles so funktioniert, ne? Und du sitzt halt einfach dann irgendwie da und hörst dir das an und merkst einfach nur, okay, gut, das sind einfach Amis, die nach Amerika gegangen sind. Was musst du jetzt in dem Film landen? Ja, na klar, die Landschaft, die chinesische Mauer, typisches Essen, Stäbchen auf jeden Fall und Schriftzeichen.
Ja, aber mein Gott, ey, die haben sich wenigstens dann, Mühe gegeben.
Ja, ey, auf jeden Fall, aber es ist halt sehr, also in manchen Ecken muss ich auch sagen, wenn man es heute guckt, das ist jetzt auf mega hohem Niveau halt irgendwie gemeckert, aber es hat schon was leicht Touristenvideomäßiges, weißt du, wie die Aufnahmen, ja, die du dir angeguckt hast, wo Leute aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Natürlich, die waren an der Mauer, die waren an der chinesischen Mauer, nicht an der Mauer. die waren in einer verbotenen Stadt oder wenigstens davor irgendwie und die haben sich halt so typische asiatische Tempel angeguckt. Das hast du in dem Film halt auch alles.
Ja, ohne Scheiß. Ja. Also du kannst, also ich finde, man kann eher sagen, dass es ein amerikanischer Film mit chinesisch-künstlerischen Einflüssen ist, als ein amerikanischer Film, der versucht, chinesisch zu sein. Also das tut er ja nicht. Also der spiegelt in den wenigsten Punkten tatsächlich chinesische Kultur so wider, dass sie der Realität entsprechen würde, beziehungsweise der historischen Realität entsprechen würde, sondern eher, dass es Amerikaner machen einen Film, der so aussieht, als würde er in China spielen. Das ist ja prinzipiell erstmal okay. Also ich finde, dass es... Also ich glaube, als Chinese wäre ich genervt. Das ist so ein bisschen wie bei A-Team, der Kinofilm, wo sie den Kölner Hauptbahnhof zeigen, inklusive Dom, und drunter schreiben Frankfurt Main Station. Das ist als... Ey, das war übel, Mann. Und als Deutscher und gerade jemand, der aus dem Speckgürtel Kölns im sehr weitesten Sinne kommt, also Rheinländer einfach ist, war das schon echt ein Tritt in die Eier. Und ich kann mir gut vorstellen, als Chinese ist Mulan auch echt ein Tritt in die Eier. So, da ist halt nichts mehr wenig von der Kultur, beziehungsweise eher so, weißt du, wie wenn sie am Anfang von einem Film schreiben, based on a true story.
Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist,
wie der James-Bond-Film hier, der in Hamburg gedreht wurde, wo er aus dem Atlantik rausspringt und in der Mönckebergstraße landet. Selbst auch als Anwohner, da knirscht man auch schon mit den Zehen.
Ja,
eine Kleinigkeit. Genau.
Was mir bei Mulan auch aufgefallen ist, ist, dass Mushu, der hier für die Ahnen steht, der Repräsentant der altehrwürdigen Ahnen ist, eigentlich der größte Vollhonk von allen ist.
Ja, stimmt. Ja. Ja gut, aber er wird ja auch innerhalb des Ahnenkonstrukts als Vollhonk dargestellt. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, der hat ja innerhalb dieses Konglomerats aus weisen Geistern hat er die Aufgabe, den Gong zu schwingen, weil er halt ein Idiot ist. Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Gongschlagen je nach Kulturkreis innerhalb Chinas nicht dem Dümmsten überlassen worden ist.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein richtiges Ehrending. Zuletzt auch gesehen bei sowas wie
How I Met Your Mother. Kommt wahrscheinlich drauf an, aber... Ja, genau.
Also wir sind bei den Kack- und Sachgeschichten ja auch bei unseren Hörern dafür bekannt, dass wir die Sachen teilweise überinterpretieren, einfach weil es Spaß macht, aus Spaß an der Freude. Und ich habe auch bei Filmanalysen im Netz, die ich mir über Mulan durchgelesen habe, das hier gesehen, das fand ich sehr interessant. Die Protagonistin, Mulan als Frau, muss in dem Film sehr, sehr hart arbeiten, kämpfen. Mhm. Und erst als sie Erfolge als Kriegerin vorweisen kann, wird sie akzeptiert. Das bedeutet, die patriarchische, also die männliche Vorherrschaft und auch die feudale Ordnung, also so mit diesem Vasallentum, so das Führertum, so der Kaiser und wir müssen ihm alle folgen, wird in diesem Film zu keiner Sekunde hinterfragt, da sie die ganze Zeit, in jeder Sekunde, aus Pflichtbewusstsein zu ihrem Vater und auch zum chinesischen Kaiser handelt. Also das ist jetzt für einen Disney-Film jetzt wahrscheinlich einfach zu viel verlangt, dass da noch so eine Systemkritik drinstecken soll. Aber es ist spannend, das festzustellen.
Ich finde, Disney hat das ganz clever gelöst, weil in dem, wie Mulan dargestellt ist als Frau in dieser Geschichte, hinterfragt sie nicht die Strukturen, in denen sie sich befindet, sondern sie überkommt sie einfach. Und das, finde ich, ist viel mehr wert.
Ja. Als Frage an dich, ist das wirklich so?
Ja, sie überkommt das total, weil wenn du dir das anguckst, wie halt auch in einer westlichen Kultur Frauen ja oft dargestellt, oder fangen wir eigentlich mal beim Urschleim an. Männer im Hollywood der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit halt noch, werden ja immer dargestellt als so, als Macher, so frei heraus, sehr selbstbewusst, aggressiv, unabhängig, kein Opfer ihrer Gefühle, sarkastisch, konventionell, attraktiv.
Keine Gefühle, einfach keine Gefühle.
Ja, intelligent und stark. So, das sind ja diese typischen maskulinen Merkmale, die man halt auch, also jetzt mal blöde gesagt, das ist auch Filmschulwissen, die man halt so mitkriegt. So werden Männer dargestellt. Das ist jetzt kein Lehrbuch, das ist einfach nur, das ist das gängige Bild, was vermittelt wird. Ja. Und das im Prinzip, zum Beispiel Mulan ist ein totaler Badass, ne? Sie geht ja am Ende als Siegerin, als unabhängige Siegerin aus dieser ganzen Geschichte halt hervor, als Kämpferin ja auch, ne? Wie du ja selber auch gesagt hast. Und dass sie immer eigentlich transportiert wird, dass eine Frau, wenn sie ein Badass ist im Film, sei es jetzt zum Beispiel bei Filmen wie Kill Bill oder zum Beispiel auch Alien oder sowas, dass das immer durch Verlust der Femininität halt zum Beispiel auch passiert. Also, dass Frauen eigentlich nur Badasses sind, wenn sie maskuline Attribute halt annehmen. Und Mulan,
wenn sie so tun, als wären sie Männer.
Ganz genau. Ja, wenn sie, nicht mal, wenn sie so tun, als wären sie Männer, sondern wenn,
Männer.
Genau, wenn sie maskuline Attribute halt annehmen in dem Ganzen. Ja. Und Mulan überwindet das Ganze halt dadurch, weil sie wird ja, wenn ihr euch das anguckt, ihre Figur wird ja von Anfang an gezeigt als so ein bisschen so Butterfinger ungeschickt, ne? Die lässt viel fallen, die macht sich das Leben leicht. Also sie wird eigentlich als ziemlich faul am Anfang gezeigt und im Laufe der Geschichte kommt halt jetzt raus, sie ist so eine ganz krasse Verfechterin dieses Work Smart, Not Hard Prinzips. Also das zeigt sich bei ihr auch. Sie sieht ja auch zum Beispiel, Stärke wird in dem Film, gerade in Mulan immer sehr, sehr präsent gezeigt durch körperliche Stärke, und Überlegenheit. Und wenn es dann aber darum geht, diesen scheiß Pfeil zum Beispiel von diesem Pfosten runterzuholen, der da oben rangeschossen wird, wenn sie in dem Trainingscamp ist, dann überkommt sie das und nimmt das Beste aus beiden Eigenschaften, nämlich aus ihrer femininen Seite und aus ihrer maskulinen Seite und benutzt ihr Köpfchen sogar noch, um dann das Problem halt zu lösen. Und selbst am Ende der Geschichte hat sie aber ihre Femininität auch nicht abgelegt. Sie bleibt eine Frau.
Dann nimmt sie dieses Band mit den Gewichten dran als so eine Art Steigbügel, um diesen Stamm hochzusteigen.
Ja. Stimmt, ja. Und im Zuge ihrer Ausbildung eignet sie sich halt die körperliche Stärke. Also man sieht das ja auch. Sie schlägt ja auch ihren eigenen Ausbilder zum Beispiel zu Boden. Li Shang. Und hätte theoretisch auch die körperliche Voraussetzungen, dann Shen Yu zum Beispiel auch hinzustrecken, obwohl der Typ ja halt auch der ist ja massiv, aber trotzdem hat sie jemanden, der offensichtlich stärker und größer ist als sie, hat sie geschafft, auch schon in ihrer Ausbildung zur Schrecken zu bringen. Sie hat die Fähigkeiten dazu.
Also die macht's ja auch, ne? Also es gibt da diesen Kampf zwischen ihr und dem Bösen, ich vergesse mal, wie er heißt, Attila, der Shen Yu. Eigentlich nicht Attila ist, Shen Yu. Also die kämpfen dann gegeneinander und anfangs wirkt der Shen Yu total übermächtig, der zerschlägt ja mit seinem Schwert da die ganzen Balken, springt einfach so durch das Dach durch und so, also ist ja völlig übermenschlich. Aber dann am Ende, als sie zusammen auf diesem Dach stehen, schafft Mulan es, den körperlich zu besiegen. Also die kickt den ja über den Haufen.
Ja, und vor allem entwaffnet ihn mit einem Fächer, aber das siehst du halt auch.
Genau.
Das ist immer diese männliche Rohheit, die in dem Film halt auch gezeigt wird. Immer mit Kraft wird halt immer agiert. Zum Beispiel auch, wenn der Kaiser entführt wird, was machen die Männer als erstes? Versuchen mit körperlicher Kraft die Tür einzustemmen. Wohingegen Mulan sagt, kommt mit, ich habe einen Plan. Die vollkommen akzeptierend diesen Riesen mit einer Statue, glaube ich, versuchen sie es sogar, diese Statue hinlegen, sich als Frauen verkleiden und dann wie Mulan clever mit diesen Schals, die sie da haben, an diesen Säulen halt hochklettern, um das ganze Ding, das Pferd halt von hinten aufzuzäumen. Also sie nimmt sich halt aus der maskulinen als auch aus der femininen Seite die besten Attribute und überkommt das Ganze. Und das ist halt das Schöne an dem Film. Sie muss die Frage nicht mal stellen, sie überkommt sie. Sie akzeptiert, worin sie sich befindet, weil die Gesellschaft kannst du nicht so schnell ändern, sondern sie als Individuum überkommt das Ganze einfach.
Interessante Sichtweise.
Ja, die macht das ja auch in mehreren Punkten, ne? Zum Beispiel diese Tatsache, die ist ja anfangs super vorlaut, das wird ja immer wieder gesagt, ne? Man sieht ja auch diese Nummer, dass der Vater zum Beispiel, sein erster Auftritt ist halt kniend vor den Ahnen, er lässt sich in den Schlamm fallen und so, also der hat das Heft seiner Familie komplett verloren. Mhm. Also der ist nicht mehr der Boss im Haus. Ja. Wäre er gerne. Der ist ja auch kein Arsch oder so, ist schon ein weiser alter Mann, aber der ist halt nicht mehr Herr im Haus. Mulan tanzt ihm auf der Nase rum. Also auch in dieser Nummer, wo er einberufen werden soll, quatscht die ja dazwischen und das ist ein Riesen-Eklat, dass eine Frau dazwischen quatscht. Und am Ende geht sie hin und umarmt den Kaiser, was, soweit ich weiß, zu der Zeit beim Kaiser ein, also in dem Film sagen sie ja noch, darf sie das? Das ist ein absolutes No-Go. So, das hätte, also dafür hätte die hingerichtet werden müssen.
Kaiser ist so unantastbar, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, so berühren die gar nicht.
Genau, also das wird in dem Film, spielen die da auch mit, ne? Also wie gesagt, der eine fragt das sogar noch. Wir sehen auch, als der Kaiser den Kopf nickt, dass sie sich dann alle hinwerfen und so. Also das ist schon heftig, was sie da tut. Und auch als der Kaiser dann sagt, hör mal, du kannst meine Beraterin sein, das ist, ich meine, das kennen wir auch aus dem europäischen Mittelalter, eine solche Frage darf man nicht beneinen. So, das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen. Sie macht es trotzdem und haut einfach ab.
Ne? Also das ist schon krass. Was ich zu dem Hundenführer Shan Yu noch sagen wollte, also soweit ich das jetzt angelesen habe, basiert dieser Shan Yu konkret auf keinem historischen Vorbild, sondern Shan Yu ist so ein uralter chinesischer oder so eine Art Titel. Das heißt, grob übersetzt, so viel wie der Allergrößte. Das ist so eine Art Titel, der benutzt wird. Ist vielleicht so ein bisschen das asiatische Pendant dazu zu sagen, nennt mich den Commander. Also der Name von dem Typ ist halt einfach so der Commander.
Ich habe mich heute auch im Zuge dessen, weil der hat eine ziemlich interessante Fan-Disney-Wiki-Seite, der Shen Yu, weil ich muss mich mal kurz outen, war für mich persönlich früher als Kind einer der geilsten Disney-Bösewichte überhaupt. Mhm. Weil
ja, der sieht doch groß cool aus.
Ja, der ist so groß, so massig, dann sieht er so ein bisschen weg vom Schuss aus, dann hat er diese schwarzen Augen mit den gelben Ringen und dann befehligt er auch noch irgendwie einen Killervogel. Mega geil.
Und ist trotzdem voll beweglich, ne? Wie er da wie so ein Ninja da oben auf diesem Dach steht und so, der war schon geil, ey.
Ja, und vor allen Dingen ist er so ruhig und der ruht in sich selbst. Und übrigens mal Big Credit, ne? Der Typ macht keinen Unterschied, ob Mann oder Frau vor ihm steht. Also diese ganzen, eine Frau darf nicht reden, zählt für den nicht. Der erkennt Mulan, sie hebt ihre Haare zurück und er erkennt sie sofort als Soldat halt irgendwie an. Also Props an ihn, der ist da weiter als alle anderen.
Absolut richtig, der reagiert da gar nicht drauf, ne? Der guckt sie ja erst verwirrt an, hä, wer bist du? Die nimmt diese Haare zurück. Der Soldat aus der Ebene und kämpft einfach weiter. Also das ist dem völlig egal, dass sie offensichtlich ein anderes Geschlecht vorgetäuscht hat.
Er lässt ab vom General. Der General liegt da, der Li Shang, und er lässt ab von ihm und er erkennt Mulan als größere Bedrohung für sich halt an, weil die ihn schon mal fertig gemacht hat. Das ist ein ziemlich, das ist fast eine Ehre, will man fast meinen.
Aus Filmemachersicht ist das relativ ehrenvoll, weil der Charakter tatsächlich dahin einhergeht, dass das ein positives Frauenbild ist. Also der Böse, nicht mal der Böse macht einen Unterschied innerhalb des Geschlechts.
Ja,
das ist relativ fortschrittlich. Also gerade für Disney-Verhältnisse.
Das ist ja im Prinzip die, also ganz allgemein ist das ja im Prinzip die höchste Stufe der Gleichberechtigung, wenn es einem egal ist.
Genau, ja.
So, ne, wenn es einfach keine Rolle spielt, was für ein Geschlecht jemand hat, welche Hautfarbe jemand hat, wo er herkommt. Mhm. Das ist die höchste Stufe der Gleichberechtigung.
Ja.
Wenn es einfach keine Rolle spielt.
Und das ist bei ihm der Fall.
Ja, also übrigens, ich habe mal nachgeguckt, weil wie gesagt, ich habe mal geschaut, ob es das früher halt schon gab. Der Shen Yu, der hat ja auch natürlich auch aus, ich will nicht sagen storytechnischen Gründen, aber aus designtechnischen Gründen ja diese mega geilen schwarzen Augen. Ich habe mal geguckt, zu der Zeit, wo das spielend gab es wohl schon, und das gibt es ja heute auch, das machen ja ein paar Irre, die sogenannten Skleral-Tattoos. Ihr sitzt vom Rechner, googelt den Scheiß mal. Skleral-Tattoos sind Tätowierungen der Augäpfel. Also das Weiße eurer Augen wird da tätowiert. Sowas gibt es wirklich. Das soll es wohl damals auch schon gegeben haben. Und die von Disney haben wohl mal gesagt, dass sie aufgrund der Recherche, die sie angestellt haben, auch so von so alten Gang-Tattoos und sowas, gerade was so aus dem asiatischen Raum, hat zwar nichts mit China zu tun, aber die Yakuza sind ja aus Japan, ne? Mhm. dass die sich an solchen Sachen orientiert haben und tatsächlich gefunden haben, dass es wohl manche Krieger zu dieser Zeit gab, die wirklich genau solche Augen hatten, weil die sich die per Hand haben tätowieren lassen.
Ey, muss es nicht unfassbar schmerzhaft sein?
Ey, stell ich mir grausam vor.
Aber das sieht richtig badass aus, wenn du halt dunkle Augen, Augäpfel hast halt, ne?
Das sieht schon echt abgespaced aus, Mann.
Krass. Ja, ich gucke mir hier auch gerade Bilder an von ein paar Leuten im Netz, die halt so richtig schwarze Augen haben.
Ist das schräg, wenn mich das anmacht?
Skleral-Tattoos. Ich finde das mega interessant. Ich würde es wahrscheinlich ums Verrecken nicht machen, aber cool ist es schon irgendwie.
Zu Deutsch episklerale Tätowierung, also Augapfel-Tattoo. Scheiße, Alter. Krass.
Ja. Da gab es doch irgendwie ein Mädel in irgendeinem Influencer, irgendeine britische, glaube ich, die sich von so einem Amateur das hat tätowieren lassen. Eine polnische. Polnische Influencerin hat sich das von irgendeinem Amateur wohl irgendwie tätowieren lassen. Der sagte, dass er da ein Profi drin ist. Und dann hat er das mit normaler Tattoo-Farbe gemacht und die ist jetzt blind.
Oh.
Richtig heftig.
Scheiße. Ja, mega interessant, was wir da alles rausgelesen haben jetzt schon aus diesem Film Mulan. Für die einen eine Sternstunde der Gleichberechtigung, für die anderen eine Beleidigung an der chinesischen Kultur. Also ich bin, nee, wirklich, also das können wir jetzt natürlich auch nicht beantworten hier mit unserem begrenzten Wissen. Richtig gut.
Ja, ich finde, jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das Frauenbild so aus unserer heutiger Sicht irgendwie ankommt. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie das Frauenbild zu der Zeit war in China.
Mhm.
Und ich finde es persönlich absolut grauenhaft, aber auch interessant. Also was wir in Mulan sehen, das kommt ja in diesem ersten Song, ne? So, du musst hübsch sein, du musst gut sein, du musst dir einen anständigen Mann suchen.
Mhm.
Das ist im Prinzip eine sehr, sehr verweichlichte Form dessen, was da wirklich abgegangen ist. Es ist so, dass das begann so ungefähr im 10. Jahrhundert vor Christus, dass Frauen immer mehr Rechte weggenommen wurden. Man muss dazu wissen, Stand jetzt der Forschung, ist es wohl so, dass große Teile des heutigen Chinas, sagen wir anders, einige Teile des heutigen Chinas scheinbar matriarchatisch geführt wurden. Es gibt auch in China immer noch ein Gebiet, das matriarchisch geführt wird.
Also männlich dominiert geführt.
Nein,
weiblich, genau. Das heißt, da dürfen auch nur Frauen, weiß ich nicht, jetzt sowas wie der Bürgermeister werden oder was?
Genau.
Ah, pass auf, Richard, du kannst dir so merken, patriarchalisch P wie Papa, matriarchalisch M wie Mama.
Ja, oder Penis genau. Und Möse, alles klar.
Oder so, danke. Jedenfalls, ja, war das so? Und ungefähr ab dem 10. Jahrhundert, also da war so der Point of No Return, da wurde das Ganze halt komplett umgedreht. Und mit wenigen Ausnahmen, es gibt Ausnahmen in der chinesischen Geschichte des Mittelalters, dass es auch oder auch Antike, dass es starke und wichtige Frauen gab, aber für den Großteil galten folgende Regeln: möglichst ungebildet. Je ungebildeter, desto attraktiver tatsächlich.
Oh Gott.
Dem Manne absolut hörig, und das heißt nicht nur Ehemann, sondern sämtlichen männlichen Menschen, einfach allen, vor allem in der Familie logischerweise, ist in den Hochzeiten der schlechten Frauenbilder, war es sogar so, dass Frauen rechtlich gesehen keine eigenständigen Personen waren, Alter. Und zum Teil auch als Handelsware galten.
Alter!
Und was die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört haben, ist diese Nummer mit dem Lotusgang oder dem Liliengang, diese Verstümmelung der Füße. Das war halt auch so ein Ding. Also das ist kein gruseliger Einzelfall gewesen, sondern das war in Zeiten, also im Mittelalter für eine gewisse Zeit mehr als en vogue. Da galt, wenn du den goldenen Lotus hattest, war deine Schuhgröße etwa bei 17. Also es sind ziemlich genau 10 Zentimeter.
Alter.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Also da sind als Kinder, ich glaube,
ja, dieser Trippelgang, die
mindestens,
ne?
Sein. Genau. Ich meine, die müssten so zwischen 6 und 8 gewesen sein. Jedenfalls mussten sie das Alter der Vernunft erreicht haben. Also sie mussten die Argumente der Mutter und der Großmutter verstehen können. Dann sind die halt hingegangen und haben denen die Zehen außer den großen Zeh gebrochen, nach innen gestülpt, also so hinter den großen Zeh, und das Ganze dann so zusammengebunden, dass der Fuß halt so nach oben gebeugt ist, die Zehen, wie gesagt, nach unten, und der Fuß halt winzig klein wurde und spitz. So, was dann natürlich dazu führt hat, dass keiner laufen konnte. So, ne?
Also ihr müsst, also wenn ihr, das ist ja zum Glück nur Audioformat hier, wenn ihr starke Nerven habt und euch das interessiert, dann googelt mal nach Lotusfuß Bildersuche. Das sind halt wirklich komplett deformierte Füße.
Absolut, ja.
Die diese armen Menschen da haben.
Ja, Mann,
komplett deformiert.
Und ich sag das jetzt nicht nur aus Schockgründen, weil das so mega brutal ist, sondern weil das tatsächlich eine relativ große Rolle gespielt hat. Also je nach Dynastie, in der man da unterwegs ist, also die chinesische, ich sag mal, Geschichte wird ja nicht nach Epochen, wie bei uns, so im Groben berichtet, sondern nach Dynastien. Und das ist so von Dynastie zu Dynastie unterschiedlich, wie en vogue jetzt diese Lotusfüße waren. Mhm. Aber teilweise ging das so weit, dass die Attraktivität einer Frau aufgrund ihrer Größe der Füße gemessen wurde. Also denen wurde gar nicht mehr ins Gesicht geschaut, sondern je kleiner der Fuß, desto geiler die Frau.
Voll krank.
Boah, also das ist heftig, wirklich total irre.
Und wenn man sich die Bilder also, halt auch mal anguckt,
die haben,
diese deformierten, also jetzt mal blöde gesagt, wirklich, das sind ja keine Füße mehr, diese deformierten Menschenhufe dann nur noch einfach irgendwie, das ist abartig, ey.
Genau. Also das ist wirklich pervers. Das ist richtig pervers. Also die mussten teilweise auch über Nacht die Schuhe anlassen, aus mehreren Gründen. Zum einen sieht es besser aus, weil der Fuß ohne Schuh sieht echt richtig eklig aus.
Ja.
Und zum anderen, und das finde ich noch viel perfider, die wurden halt parfümiert wie Sau, diese Schuhe, weil die Dinger halt angefangen haben zu faulen, diese Füße. Ne? Also wir reden ja nicht von heute, von heutigen medizinischen Verhältnissen, sondern ey, wenn beim Brechen, beim mehrmaligen Brechen der Zehen, da lösen sich Knochensplitter ab, der Scheiß entzündet sich. So, ne? Das ist ein eiternes, vor sich hin schimmelndes, mit absterbenden Gliedmaßen daseiendes Klumpfuß-Ding.
Oh, die Leute das ist haben echt auch nicht geil. Wirklich, es gibt da hier so Nahaufnahmen davon, dann halt, das sieht wirklich aus, als wäre ein Stück von dem Fuß halt rausgeschnitten, die Zehen einmal so drum gewickelt, einfach nur so, ey, boah.
Ja, gut, genau, wir verschonen die, wir verschonen die Hörer jetzt mit weiteren plastischen Details.
Ja. Also verlassen wir dieses Thema, aber wie gesagt, das war tatsächlich sehr, sehr wichtig, je nach Dynastie mal mehr und mal weniger.
Ja.
Spricht halt so Bände für die Frauenrolle zu der Zeit. Ne? Und es gab, wie gesagt, je nach Dynastie auch tatsächlich Versuche von Reformen, von Frauen, die höher gestellt wurden, tatsächlich auch administrative Bereiche führen durften, die auch im kriegerischen Bereich, im militärischen Bereich sinnvolle Dinge tun konnten. Aber das ist eher die Ausnahme und ist vor allem sind diese Reformen weitestgehend ohne Effekt geblieben. So, das ist halt, ja, das ist dann irgendwann wieder weg gewesen. Und ein ganz großer Punkt, oder damit das funktionieren konnte, ist eine selektive Geschichtsschreibung. Also die, es gab logischerweise super viele Schriften, es gab auch sehr viele Schriften von Frauen, die Kunst gemacht haben, von Frauen, die schreiben konnten, oder von Frauen halt eben in administrativen Bereichen, die logischerweise eh schreiben konnten oder diktiert haben. Aber diese Dinge wurden nicht weitergetragen in die nächste Zeit. Also die wurden nicht behalten, damit nämlich keiner auf die Idee kommt, das nochmal zu machen.
Ja.
Und es gibt so ein Ding, das also so ein wiederkehrendes Moment, dass auch in Schriften festgehalten, dass es eine Angst gab vor den Einflüssen der Frau. Jetzt erinnern wir uns zurück, was ich eingehend sagte, dass Teile Chinas früher matriarchalisch geführt wurden. Und scheinbar hatten die Männer Angst davor, dass das nochmal passiert. Und immer in diesen Perioden, wo diese Ängste verschriftlicht wurden, sind die Rechte von Frauen noch weiter runtergebuttert worden.
Ja.
Und am schrägsten finde ich persönlich, wir kennen ja alle den weisen Konfuzius. Konfuzius sagt, bla bla, ne? So ein Sinnbild der weisen
Konfuzius, der Weise spricht laute Fürze stinken nicht, dieser, ja.
Ja. Danke, Richard.
Danke. Ein Tritt in die Eier der chinesischen Kultur, aber ja, das sagt der Europäer.
Hier in Europa kennen wir das ganz viele.
Jedenfalls
haben von uns KFC bekommen, wir kriegen dafür diese Sprüche.
Das ist Japan, was du meinst, aber ja.
Oh, Scheiße.
Auch sehr gut, Richard.
Halt einfach den Mund jetzt.
Ja. Oh mein Gott.
Ich habe zu viel zugehört. Ja. Ja, jedenfalls Genau. Konfuzius hat unter anderem ein Buch geschrieben, beziehungsweise es wird ihm zugerechnet, das Buch der Riten. Da stehen halt super viele wichtige, kluge und tolle Dinge drin. Unter anderem, aber eben auch, der geht darin, oder in diesem Konstrukt geht er darauf ein, dass nicht das, das Individuum die kleinste Einheit innerhalb der Gesellschaft ist, sondern die Familie. Mhm. Und innerhalb der Familie ist die Frau halt absolut hörig, was ich vorhin schon mal sagte. Das heißt, Frauen haben nicht mal in ihrer eigenen Familie irgendwas zu melden und gelten rein rechtlich auch nicht als kleinste Einheit, als Individuum. Sondern als Männer,
Teil,
die sich,
ja.
Genau, also die sind noch weniger wert als das, was ich vorhin sagte. Also die sind weniger als Handelwaren, die sind praktisch nicht existent.
Ja,
und sind wirklich ausschließlich dafür da, nicht mal dem Mann zu gefallen, sondern die sind, also es gab sogar tatsächlich Dynastien, wo gerade nach Konfuzius Sex zum Beispiel, also generell nicht zum Vergnügen da ist, sondern nur zur Fortpflanzung und Frauen halt eben dann auch diesen Zweck haben. So, die kochen, putzen und das machen sie meistens nicht mal selbst, sondern dafür haben sie dann andere Leute, andere Frauen eingestellt und halt Kinder kriegen.
Alter,
so, mehr
ich würde,
und das
ich
Ganze,
würde,
ich kann das jetzt beenden kurz, dann sind wir damit durch mit dem Thema. Und das Ganze endete natürlich schleichend, aber dann gab es einen schlagartigen Moment und zwar das Ende des Kaiserreichs 1911. Also das ging noch echt lange so.
Ich würde ja gerne sagen, dass das bei uns tollen Europäern hier alles ganz anders war, aber das wäre eine dreiste Lüge.
Ja,
aber
absolut,
mega interessant.
Absolut, ja, ja, nur einer der großen Unterschiede, sag ich mal, ist, dass das halt auch eben so krass festgehalten war, ne?
Klare Hierarchie.
Ja, das ist schon, echt übel.
Gut, was gibt's denn sonst noch so Interessantes zu erzählen über Mulan, um mal langsam zum Ende zu kommen?
Es war zum Beispiel der erste DVD-Film von Disney.
Wirklich?
Ja. Ach nein. Ja, 98, halt tatsächlich einer der letzten Filme, die auf VHS kamen und der erste auf DVD halt direkt.
Geil. Ja, stimmt so. Jahrtausendwende, so die DVD hält langsam Einzug.
Ja. Ging langsam los. Und der Film, das fand ich halt auch so krass. Ich weiß ja, gerade Zeichentrickfilme oder Animationsfilme dauern ja dann auch immer eine Weile. Aber Mulan war, der kam 98, glaube ich, kam im Sommer 98 kam er in die Staaten und bei uns kam er irgendwann im November oder so erst 98. Irgendwie noch damals noch so richtig krass, ja ein halbes Jahr später oder so. Heutzutage kommt es ja alles zum selben Zeitpunkt. Der war seit 94 in Produktion, also es hat irgendwie doch knapp 5 Jahre gedauert, um den herzustellen. Und eine sehr frühe Idee, Mulan zu machen, war tatsächlich, dass man dem Ganzen so einen Twist und so einen Turn gibt, wie bei Mrs. Doubtfire. Das wäre ein sehr interessanter Mulan-Film geworden, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Na, dass die das so aufziehen wollen, dass sie sich halt als Mann verkleidet, von allen akzeptiert wird und dann halt später so rauskommt, ha, den Dödel habe ich mir nur in die Hose gesteckt, der ist gar nicht echt.
Ach
so aller Mrs. Doubtfire, dass das halt in so eine Slapstick-Nummer halt irgendwie abdriftet.
Ja.
Stelle ich mir ganz furchtbar,
desaströs
vor.
Von der Grundidee sind Mrs. Doubtfire und Mulan ja ähnlich. Jemand, der sich als das falsche Geschlecht verkleidet und
genau, das nimmst du daraus mit. Mulan hat irgendwie eine ganze Nation gerechnet, Mrs. Doubtfire.
Nein, lass mich doch ausreden, Alter.
Das war geil.
Also diesen einen winzigen Teilaspekt haben Mrs. Doubtfire und Mulan ja gleichsam, dass sich jemand als das andere Geschlecht oder als ein anderes Geschlecht verkleidet. Aber vom Gefühl her sind die natürlich meilenweit voneinander entfernt.
Ja. Ist auch tatsächlich einer der ersten Disney-Filme, der sich mit zum Beispiel aktiv mit dem Krieg auseinandersetzt. Das hat vorher auch keiner gemacht. Ich glaube, danach
stimmt.
Ich auch nicht.
Also nicht nur ein paar Tiere, die sich aufs Maul hauen, sondern wirklich brutaler, menschlicher Eroberungskrieg.
Ja.
Mulan hält leider auch einen recht, naja, ich weiß nicht, ob man das so hervorbringen kann, aber doch, irgendwo schon traurigen Rekord. Sie ist eine von, ich glaube, 3 Disney-Figuren, ich glaube mittlerweile sind es 4, aber zum damaligen Zeitpunkt 3 Disney-Figuren, die noch beide Eltern hat.
stimmt.
Also weiblichen Disney-Figuren, die noch beide Eltern hat.
Ja, stimmt.
Ich glaube, mit ihr zusammen sind es noch, ich glaube, Dornröschen und irgendwer noch. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwer hat auch noch beide Eltern, aber sie zählt auch noch dazu. Bei ihr, sie ist die eine der wenigen Figuren, die man nicht anfängt, ihr Leben umzukrempeln, weil ihr Vater, ihre Mutter oder beide sogar gestorben sind.
Stimmt, sonst bist du im Disney-Kosmos ja nur ein Held, wenn Minimum ein Elternteil bereits gestorben ist, früh.
Ja, oder du fängst an, Heldenambitionen zu entwickeln. Zwei kleine schöne Fakten habe ich noch für uns. Die Szechuan-Soße, die ganz bekannte, die gab es tatsächlich am 7., also es gab wirklich einen Protest von Fans nach dieser Rick und Morty-Folge, dass diese Soße wieder eingeführt wird. Und McDonald's hat sich dazu hinreißen lassen, die Szechuan-Soße aus dem Mulan-Film wieder einzuführen. Und zwar gab es sie für einen ganzen Tag am 7. Oktober 2017 auf der ganzen Welt, da wo es ging. Aber das Problem war daran, die hatten nur noch so wenig davon, dass pro Laden nur 20 Packungen ungefähr da waren.
Was? Das ist ja mega skurril.
Und sie haben aber 2018 angekündigt, dass das wohl wieder dauerhaft ins Programm genommen werden soll.
Nice.
Ja.
Das ist weird.
Und einen schönen letzten Fakt habe ich noch für euch von der Produktion, weil wie gesagt, weil sonst war die Produktion um Mulan herum eine ganz normale Filmproduktion, die um einiges halt irgendwie noch wichtiger gemacht wurde, als sie am Ende war. Eins kann ich euch nur sagen, das Intro oder generell der Film, die Hintergründe sind sehr, sehr stark zum Beispiel mit Wasserfarben gemacht worden. Ganz wichtiges Geil. Detail. Mhm. Nee, aber was ich zum Beispiel sehr schön finde, Mushu ist ja am Ende jetzt Eddie Murphy geworden. Tatsächlich vorgesehen für Mushu war mal Joe Pesci. Und das hätte ich halt...
war Eddie Murphy aber die bessere
Das Wahl. Hätte ich... Ey, aber Joe Pesci hätte ich witzig gefunden.
You fucking doing here, yeah? You going to the army, now you going to motherfucking fight, huh? Think I'm kidding? I'm a joke to you?
Ja, stimmt. Weil Mulan okay, erstmal richtig gewesen. Rund macht, so ey, weißt du, so ein richtig, ja. richtig abgewichster Mushu, der alle nur mit Ficken betitelt die ganze Zeit.
Also erst
Samuel L. Jackson wäre geil gewesen.
Erst singst du hier virtuos im Podcast, jetzt kommen noch diese Joe Pesci-Imitationen. Ich verleihe Richard heute den Mulan-Ehren-Multivokalistenpreis.
Ah, danke schön. Ich applaudiere mal selber.
Großer mit. Mann. Großer Mann.
Do I look a clown to you?
Wunderbar.
Oh, da fällt mir noch was ein, was ich bei den Frauenrechten vergessen habe. Von wegen Konfuzius, also diese Nummer mit dem kleinsten Individuum, ist nicht alles. Er hat das Ganze, also Konfuzius ist noch weiter gegangen, hat die Rechte der Frauen noch weiter eingeschränkt. Und ich zitiere jetzt an der Stelle einfach mal Wikipedia. Und zwar, Frauen sollten nicht an öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen und ihr Wort durfte nicht über die Türschwelle dringen. Einfalt und Bildungslosigkeit seien Ideal und Tugend der Hausfrau. Umgekehrt gab es für Männer keine grundsätzlichen Verpflichtungen gegenüber Frauen, abgesehen von der Pflicht für ihre Eltern im Alter zu sorgen.
Und ihr Wort sollte nicht über die Türschwelle dringen, krass.
Ja, das ist also ich meine, hier in Europa war das auch nicht viel besser, das Ganze, aber das wurde da halt so festgehalten. Das finde ich schon krass. Also ich kann mir vorstellen, dass es in irgendwelchen gruseligen katholischen Klöstern ähnliche Schriften gab, aber das war ja jetzt ja, und ich will nicht die Europäer und ihr Frauenbild damit verteidigen, aber diese Nummer haben wir wenigstens, nein, Null. Haben die damals wenigstens nicht so krass festgehalten, auch wenn sie es gelebt haben.
Die Scheiße wirkt nach. Wir alle haben noch sexistische Witze kennengelernt, wie zum Beispiel, was hält Frauen in der Küche? Die Herdanziehungskraft.
Ja. Ich finde das Wortspiel nach wie vor lustig.
Ist das aber auch von Konfuzius?
Der Gag ist fies.
Der Gag ist voll fies, Alter. Das ist nicht von Konfuzius. Den habe ich als Kind in Kieselbronn gehört, in meinem Heimatdorf. Ja, das ist halt... naja, Leute, bekämpft Sexismus, wo auch immer ihr ihn findet und seht, genauso wie Rassismus und andere... dumme Weltanschauungen, bekämpft auch das Coronavirus, indem ihr einfach mal entspannt. Tobi, du hast das vor ein paar Tagen so schön ausgedrückt. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit kann man ein Held sein, indem man zu Hause bleibt und nichts tut.
Voll geil.
Voll geil.
Meidet körperliche Kontakte. Das wird in unseren Medien, finde ich, oft falsch ausgedrückt. Es geht nicht um soziale Distanzierung. Wir sind hier im Chat gerade und wir machen eine soziale Sache. So, Social Distancing ist meiner Meinung nach ein absolutes Unwort. Es geht nicht um soziale Distanzierung, es geht nur um räumliche Distanzierung.
Ja, sagen, also, Social Distancing ist dann auch, wenn es dann heißt, ey, wollen wir heute was machen und du einfach auflegst, ne?
Ja. Hey, wir haben Glück, dass die Scheiße im 21. Jahrhundert mit uns passiert. So, wir sitzen hier und können den ganzen Scheiß...
Wir haben zwar immer den Gag gemacht, dass wir Schallplatten anbrüllen, aber stell dir mal vor, ich müsste meine angebrüllte Schallplatte zu Fred schicken per Post. Der müsste die anbrüllen und dann die zu Tobi schicken, der seine Kommentare dann draufbrüllt. Ja.
Genau, der müsste synchron draufbrüllen.
So hätten wir vor 150 Jahren Podcasts aufgenommen, Leute. Genau.
Und dann hätten wir... Wie viele Abonnenten haben wir? Ja, ein paar über 10.000. Die hätten wir dann alle neu pressen, unsere angebrüllten Schallplatten an die Welt rausgeben müssen.
Das wäre viel geiler, wäre noch im Internet gewesen. Da wäre jemand zu uns, im Mittelalter gewesen. Jemand wäre zu uns gekommen. Ich hätte ihm meinen Teil gesagt. Er wäre zu Fried gegangen. Er hätte seinen Teil gesagt. Dann wäre er zu Richard gegangen. Richard hätte ihm seinen Teil gesagt. Und dann hätte der Typ sich auf den Dorfplatz gestellt und das verlesen.
Oh, geil.
Ja, Mann. Also Leute, bleibt
zu Hause. Aber das hat ja auch nichts mit Social Distancing dann zu tun.
Wir machen einfach räumliche Distancing. Leute, bleibt zu Hause, entspannt euch einfach ein paar Tage, zockt Games, hört Podcasts, guckt euch gute Filme an, wie Mulan zum Beispiel. Und dann haben wir das hoffentlich irgendwann alle wieder überwunden. Wenn ihr Hilfe anbieten möchtet an Menschen, die jetzt zu dieser Zeit Hilfe brauchen, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei quarantänehelden.org. Und ich wiederhole nochmal, es muss nichts Weltbewegendes sein, sondern vielleicht auch einfach nur, wenn ihr Hilfe braucht, jemand, der für euch einkaufen geht oder der euch hilft, irgendeinen Scheißdreck in den zweiten Stock zu tragen. Es kann auch einfach eine Kleinigkeit sein. Dann meldet euch bei quarantänehelden.org.
Es gibt zum Beispiel auch gerade viele Schwangere, die wirklich, nicht Schwangere, aber gerade Eltern mit jungen Kindern, also wirklich Babys auch, die gerade vor der Problematik stehen zum Beispiel, dass die keine Babyhygiene oder Babyhygieneprodukte oder Windeln mehr zu kaufen kriegen.
Oder Nahrung.
Also, ja, voll scheiße, Mann. Also wenn ihr bei sowas aushelfen könnt, so auf Klopapier, ja gut, da findet man eine Lösung. Aber ich glaube, wenn dir die Windeln ausgehen für dein Kleinkind, ich glaube, das ist echt scheiße.
Hamsterkäufe sind nicht cool. Leute, Hamsterkäufe sind nicht Kack und Sach. Ist nicht geil.
Nee, Mann.
Nee, ist wirklich nicht geil. Nee. Also gut vorbereitet sein, ist das andere Hamstern. Ey, wenn ich, ohne Scheiß, ich war letztens bei Rewe, eingetragene Marke, und ich habe irgendwie eine Packung Klopapier für einen Kumpel gekauft, weil er mir meinte, mich anrief und sagte, in meinem ganzen Stadtteil gibt es kein Klopapier mehr. Habe ich irgendwie so eine Viererpackung, weil das war das Einzige, was auch da war. Und der Typ an der Kasse meinte halt zu mir so, ja, vor dir war jemand, der hat für 60 Euro Klopapier gekauft.
So ein 60 Bastard, Euro. Alter.
Das Zeug kostet 1,50 die Packung oder so. Das heißt, der muss mindestens 30 20er-Packs gekauft haben.
So ein
Wie
Bastard,
viel will der
Alter.
Typ denn scheißen?
Was für ein Wichser.
In Amerika hat einer mit den Maxi-Packs von Walmart, die es da gibt, hat dort, weil da auch Leute, die wirklich kistenweise rausgetragen haben, und der hat mal die Rechnung gemacht und hat dann irgendwie ist dann auch darauf gekommen, dass du bei einem Vorrat, bei einer Packung halt irgendwie müsstest du, wenn du Vorrat von irgendwie 2 Monaten gekauft hättest oder so ein Scheiß, müsstest du ganze 165 Mal am Tag aufs Klo kacken gehen, damit sich das rentiert. Mit wirklich großzügiger Blattvergabe. Und bei großzügig reden wir nicht von, ich nehme jetzt mal 4, halte ich für normal, sondern du nimmst halt irgendwie 10. Also du umwickelst dir halt wirklich ein paar Mal deine Hand und hast wie so ein Puckhandschuh dann.
Es ist cool, sich vorzubereiten und 3 Dosen Ravioli zu Hause im Schrank zu haben. Es ist nicht cool, 30 Dosen Ravioli zu Hause zu haben und allen anderen alles wegzukaufen. Ja. Gut, Leute.
Ja, vor allem, Leute, habt Geduld. Wir haben alle gerade Zeit. Wenn euch irgendwas nicht schnell genug geht, immer im Hinterkopf behalten, ihr habt die Zeit morgen wieder. Keiner muss gerade irgendwo dringendst sein.
Ja, Leute. Einfach mal entspannen und versuchen, das Positive auch daran zu sehen. Wir waren die Kack- und Sachgeschichten. Wenn ihr Bock habt, euch diesen Scheiß anzuhören, wenn ihr Bock habt, in eurer Quarantäne, in eurer räumlichen Distanzierung mal richtig unterhalten zu werden, wir haben mittlerweile über 130 Folgen auf Lager, die wir euch um die Ohren ballern können, krass rektakuläre, intensive Filmanalysen, dann könnt ihr uns hören, überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, in jeder Podcast-App eurer Wahl. Besucht gerne auch mal unsere Website kackundsach.de, kommt auf unsere Social-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Und wir machen für heute Feierabend, liebe Leute.
Genau.
Yeah. Ich muss mal in meinen Klopapierbunker rüber und gucken, ob die 100 Packungen noch da sind.
Ich schlafe gleich in meinem vierlagigen Bett.
Ich muss mal kurz in den Ahnenraum gehen und das Lametta kontrollieren.
Ich spare Wasser, ich wasche meine Unterwäsche nicht mehr, ich stopfe sie mit Klopapier aus oder ich habe mir jetzt eine neue Buchse aus Klopapier gepflastert. Ja.
Genau, ich habe mir jetzt 10 neue Badewannen gekauft, damit ich mehr Wasser bunkern kann.
Ey, das habe ich jetzt auch an der Tanke gesehen, dass da wirklich Leute gab, die sich halt irgendwie literweise Benzin gerade abgefüllt haben. Ich meine, kostet doch irgendwie gerade nur 1,20 oder wenn du einen Diesel hast, irgendwie nur ein bisschen was über einen Euro. Aber dass da wirklich Leute stehen mit so richtig, also selbst wenn der 15 Liter Kanister voll ist und mehr, da gibt es doch echt noch Leute, die dann da stehen und dann noch die Wasserflaschen voll machen und so eine Scheiße, ey.
das ist echt krass.
Gut, Leute.
Ja, wie war das immer? Ich habe mir die Apokalypse mehr mit Zombies und Pumpguns vorgestellt und nicht mit drinbleiben und Hände waschen.
Ja.
Wie Konfuzius schon sagte, legt euer Geld in Kultur an, nicht in Klopapier. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
Die Kack- und Sachgeschichten.
Ich sehe gerade ein geiles Meme. Hoffentlich gibt es nach Corona noch Punkbands. Nicht, dass sie jetzt alle ganz viel üben und hinterher alle Jazz spielen.
Was?